Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu Tischlein Deck dich Nummer 21. Ich kann es schon wieder gar nicht erwarten und es bricht schon wieder aus mir raus, dass ich hier podcasten muss. Es gibt gar keinen Widerstand mehr dagegen. Deshalb lege ich hier los und für heute habe ich mir was Besonderes vorgenommen. Leider gibt es noch ein paar Tonprobleme, deshalb kann ich jetzt wahrscheinlich keine Clips spielen, aber das ist ja nicht schlimm. Es gibt ja auch viele gute Bücher, aus denen man noch weiter vorlesen kann. Aber es gibt trotzdem einen neuen Plan für den Podcast, nämlich hier auch mit Musikclips im Podcast anzufangen. Und zwar völlig legal, da habe ich mir eine Lizenz von der GEMA geholt. Ich bin nicht so, dass ich sage, mir ist es immer wichtig, mich an Recht und Gesetz zu halten. Ich sage schon auch, ja, in gewissen Fällen ist eine Gesetzesübertretung gerechtfertigt. Man muss sich da schon selber Gedanken machen und darf sich nicht einfach blind daran halten, was der Staat einem dafür vielleicht dumme Vorschriften macht. Aber hier bei der Musik will ich mal ganz legal bleiben und deshalb habe ich da gesehen, dass es dieses Angebot gibt von der GEMA. Alles völlig legal hier also. Und ich will hier ein Intro-Song spielen von Annenmay Kantereit. Schon krass heißt der. Und es geht ums Grasrauchen. Ja, das ist halt der Punkt, wo ich sage, da bin ich auch gern mal illegal unterwegs und rauche abends ganz gern mal einen Joint. Ich dachte mir nur, dass das ganz gut passt, um auch zu erklären, warum meine Gedanken hier im Podcast manchmal so sprunghaft und wild sind. Ja, es ist so, dass die Gedanken jahrelang in meinem Kopf nur Amok gelaufen sind und jetzt habe ich endlich diese Möglichkeit gefunden, das Ganze rauszulassen. Und ja, es ist natürlich so, dass das Gras treibt die Gedanken nochmal an, macht sie schneller. Hier beim sprechenden Denken verzichte ich natürlich darauf, davor zu rauchen, das ist klar, das niemals, nur wenn ich halt abends so Feierabend mache und mein Joint raucht, dann ist es schon so, dass die Gedanken unglaublich beschleunigt werden. Und um das einfach zu erklären, hier dieser Song, dieser wunderbare Song von Annenmay Kantereit, schon krass, der einfach sehr ehrlich über das Kiffen Auskunft gibt.
Weißt du, ich bin jung und ich weiß noch nicht warum. Ich hab's gemacht und nicht drüber nachgedacht. Ja, ist immer einfach, nein, ist immer schwer. Ich hab so oft gesagt, ich mache das nie mehr. Aber ich glaub, auf dem Weg nach oben liegen überall Drogen. Meine Freunde haben alle gezogen. Ich hab gebaut und geraucht und gelogen. Ich hab gebaut und geraucht und gelogen. Weißt du, ich weiß, wie viel's wiegt, wenn es vor mir liegt. Und woher man's kriegt, wenn man's so sehr liebt, dass es kein Tag ohne mehr gibt. Ist schon krass, wie das alles verschiebt. Ich weiß nicht mehr wann ich das letzte Mal nüchtern daran gedacht hab und dachte, ich kann das alles vielleicht irgendwann hinter mir lassen und dann von vorne anfangen. Und anders sein für jemanden, der mich liebt. Schon krass, wie das alles verschiebt. Weißt du, ich weiß, wie viel's wiegt, wenn es vor dass es keinen Tag ohne mehr gibt. Ist schon krass, wie das alles verschiebt. Weißt du, ich weiß, wie viel's wiegt, wenn es vor mir liegt und woher man's kriegt, wenn man's so sehr liebt, dass es keinen Tag ohne mehr gibt. Ist schon krass, wie das alles verschiebt. Ist schon krass, wie das alles verschiebt.
Ja, schon krass dieser Song, und das war ein schönes Intro von Annenmay Kantereit. Ich fand einfach nur ein paar Verse daraus so schön. Anders sein für jemanden, der mich liebt. Ja, natürlich ist das Grasrauchen auch immer so ein bisschen was, wofür man sich schämt und sich sagt, ich müsste eigentlich anders werden, ich müsste eigentlich mal damit aufhören. Und was ist aber die Motivation dafür, einfach für jemanden, der einen dann liebt? Vielleicht, ja, ist das der einzige Grund, warum man überhaupt sich ein Ziel setzen und das dann auch durchziehen sollte. Warum man überhaupt diesen Wunsch verspürt und die Kraft dann auch aufbringen kann. Dieser Gedanke, den werde ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen ausführen. Jetzt aber ist erstmal klar, ich muss nochmal kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Die war ja legendär, jetzt schon mit meinem Bruder. Und es wird sicher nicht die letzte mit ihm bleiben. Gut, was ich da natürlich zum Kiffen generell sagen kann, ist, dass mein Bruder, der hat mich da überrascht, als ich so das erste Mal zum Gras gekommen bin und ihn so nach seiner Meinung fragte, weil er da schon Erfahrung hatte. Da hat er mir gesagt, nein, er findet es nicht gut, wenn das immer so verharmlost wird heutzutage und gesagt wird, Gras sei ja eine ganz harmlose Droge, weil es kann natürlich schon auch abhängig machen und kann dafür sorgen, dass man jetzt nur noch daheim sitzen bleibt, nur noch raucht und dann vielleicht Computerspiele spielt. Da sollte man halt nicht das generell so pauschal so verharmlosen. Und ja, ich habe das damals nicht ganz verstanden, weil ich hatte da noch gar keine Erfahrung mit Drogen gemacht, außer Alkohol natürlich, aber hatte trotzdem so eine libertäre Einstellung und sagte mir, nee, eigentlich sollten Drogen generell legalisiert werden, und deshalb habe ich das nicht verstanden, was mein Bruder da meinte, aber es ist schon richtig, Grasrauchen ist weder cool noch scheiße. Das hat, glaube ich, ein Bandmitglied von Annenmay Kantereit mal in einem Interview gesagt, und das ist einfach richtig, dass man es nicht pauschalisieren kann, sondern sich immer fragen muss, in welchem Kontext, in welcher Lebenswelt ist das hier eingebettet. Und ja, das nur dazu. Von meinem Bruder habe ich viel gelernt, auch wenn er 1,5 Jahre jünger ist als ich. Und in der letzten Folge haben wir schon gesehen, wie wichtig dieser Austausch ist. Ich kann euch sagen, wenn ihr euch fragt, warum ich hier so gute Podcasts mache, dann könnt ihr euch eigentlich bei Daniel bedanken, denn er ist ja derjenige, mit dem ich die ganzen letzten Jahre so im Austausch stand und immer wieder meine politischen Gedanken austauschen und weiterentwickeln konnte. Und ja, ohne ihn wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen, hätte ich dieses Selbstbewusstsein nie so aufgebracht, weil es ist einfach nötig, die Gedanken mal auszudrücken. Davor ist es diese reine Innerlichkeit, die uns nicht weiterhilft, die so zu einem Sumpf führt, wie Marlon Krohn da schreibt in Kommunismus für Erwachsene. Das ist die Innerlichkeit. Es ist einfach notwendig, wie die Luft zum Atmen, dass man zur Exoterik übergeht. Und das habe ich ja schon gemacht durch die ganzen Diskussionen mit meinem Bruder. Das ist ja zumindest schon mal der Anfang von der Exoterik. Einfach mal drüber reden. Auch wenn man nicht weiß, was das bringen soll, so über Politik zu reden, ist einfach mal ausdrücken. Und die letzte Folge war natürlich ein Höhepunkt der Exoterik, zusammen mit meinem Bruder zu podcasten. Ja, Deshalb sage ich euch, ja, falls ihr euch das einfach fragt, wie ich auf all diese Gedanken gekommen bin und warum das alles so gut ist, was ich hier mache im Podcast, ist natürlich klar, dass in erster Linie zu nennen, dass Daniel mir einfach da diese wichtigen Hinweise geliefert hat. Und an der Stelle auch nochmal, diesen einen Clip sollte ich wirklich mal klippen von Safsan Cebli aus dem Aufwachen-Podcast, da wurde der immer wieder gespielt. Nämlich sagte sie, ob man eine gute Arbeit gemacht hat, das weiß man auch selber. Da braucht man kein Feedback von irgendwelchen komischen Leuten. Diesen Clip können wir, glaube ich, hier im Podcast noch öfters spielen, weil da steckt eine sehr große Wahrheit drin. Und genauso empfinde ich das hier auch. Leute, ich brauche euer Feedback nicht. Aber es wäre schon schön, mal einen Kommentar dazu sehen auf der Podigee-Seite. Ich glaube, letztes Mal, als ich geschaut habe, waren es immer noch 0 Kommentare. Das ist ein bisschen traurig. Also kommentiert gerne, aber ganz ehrlich, ich weiß auch selber, dass das hier ein sehr gutes Produkt ist, was ich herstelle mit dem Podcast. Und genau deshalb wollte ich hier nur nochmal meinen Dank aussprechen an Dani. Nicht nur für die letzte Folge, sondern für alle Folgen davor, weil die nur durch ihn möglich waren. Und wenn ich also hier im Podcast so ein bisschen eine antidemokratische Haltung einnehme, dann geschieht das auch aus der gewissen Bitterkeit, die da so durch Diskussionen mit anderen Mitmenschen entstanden ist. Meine Eltern zum Beispiel, Freunde, bei denen ich nie so wirklich das Gefühl hatte, da durchdringen zu können oder dass meine Ausführungen da überhaupt auf einen fruchtbaren Boden treffen könnten. Und das Gefühl hatte ich bei Dani halt. Genau. Ich sag also, die meisten Leute interessieren sich doch gar nicht so für Politik. Und es war meine Kollegin Julia, die hier sehr ehrlich war und einfach sagte, als ich sie nach ihrer politischen Einstellung fragte, nee, also dafür hat sie sich noch nie in ihrem Leben so interessieren können. Und das fand ich so bewundernswert in dem Moment, dass sie so ehrlich ist und das einfach ausspricht, was doch für die große Mehrheit der Bevölkerung sowieso Realität ist, dass sie einfach nicht interessiert und dass sie genauso zufrieden wären in einem sozialistischen System und da genauso die offizielle Ideologie übernehmen würden, wie sie es halt hier tun im liberalen System. Also sorry Leute, das ist einfach nur meine Einschätzung, dass ich sage, es gibt halt wenige Menschen, die wirklich Politik-Junkies sind, wie ich und vielleicht auch mein Bruder. Diese Leute wollen sich wirklich selbstständig Gedanken machen über die Welt, auch wenn es manchmal schwierig und furchterregend ist. Aber für den Großteil der Menschen sage ich einfach nur, ich will euch befreien von diesem zu großen Druck, der da auf einem lastet, immer in der Demokratie, dass du dir deine politische Meinung bilden musst und dann trägst du dazu bei mit deiner Wahl. Da sage ich, nee. So, also erstmal ändert diese Wahl überhaupt nichts. Da sind ein paar Machtverhältnisse zwischen den Fraktionen, Stimmenanteile werden da verschoben, aber am großen und ganzen Funktionieren des Systems ändert es ja rein gar nichts. Also es ist erstmal ein reines Schauspiel. Postdemokratie können wir hier als Stichwort verwenden. Aber egal, der zweite Punkt ist ja noch viel wichtiger, dass es vor allem ein zu großer Druck für die Individuen ist, die sich halt immer fragen müssen, ob sie sich jetzt wirklich genug mit ihrer Umwelt und mit der Politik auseinandergesetzt haben, ob sie jetzt wirklich so rein gewissens da ihre politische Überzeugung vertreten können. Von diesem Druck will ich euch einfach befreien und an meine Freunde, die hier vielleicht zuhören, kann ich sagen, ich meine es überhaupt nicht böse, aber ich hatte halt nie so wirklich das Gefühl, dass sich da irgendjemand tiefer mit Politik auseinandersetzen will, außer bei meinem Bruder. Genau. Marlon Krohn schreibt ja auch in seinem Kommunismusbuch, dass es einfach logisch ist, jeder Mensch, der sich irgendwie betätigt und äußert, vertritt auch eine politische Einstellung. Und das und diejenigen, die vorgeben, das nicht zu tun, tun es am allermeisten, sagt er da. Das finde ich sehr richtig. Und ja, es ist vielleicht einfach gut, eine politische Einstellung zu vertreten, wenn man denn wirklich diesen Willen in sich spürt, so vielleicht die Welt zu verändern oder die Welt so beizubehalten als Konservativer. Konservatismus ist auch eine Haltung, die ich in höchstem Maße respektiere, im Vergleich zum Liberalismus zum Beispiel, der sich aber natürlich nicht mehr ganz unterscheiden lässt. Der Liberalismus ist ja keine festgelegte Einstellung, sondern durchdringt so alle anderen Einstellungen heutzutage. Nur noch kurz zum Konservatismus, da habe ich mir nochmal meine Folge Nummer 6, glaube ich, angehört. Jedenfalls ging es da um einen Text von Paul Steinhardt auf dem Makroskop. Und ja, da habe ich mir beim Hören dann wieder gedacht, Mensch, das klingt ja schon ganz überzeugend hier mit dem Konservatismus. Vielleicht macht das auch sehr viel Sinn und wir könnten die KKP auch schlicht als klimakonservative Partei konzipieren, weil es ist doch so, dass wir da die Erde bewahren wollen. Das würde auch Sinn machen, nur nach genauerem Überlegen habe ich dann nochmal gedacht, nee, also die Revolution ist schon etwas, was für mich ist einfach essentiell. Also es kann nicht sein, dass wir das einfach so hinnehmen, das gegenwärtige System. Nicht, weil da irgendwas so schlimm wäre oder das so viel Elend produziert in Afrika, das ist auch richtig, nur ich sage, nee, grundsätzlich ist es einfach besser, sich mal zu betätigen und auch wenn das ein Tätigwerden ist, das radikal ist und das auch vieles kaputt hauen muss, um da was Besseres zu schaffen, ist es trotzdem besser, hier so aktivistisch ranzugehen, als einfach nur zu sagen, wir wollen hier das Alte bewahren. Also das ist meine Grundüberzeugung, deshalb KKP ganz klar, das zweite K steht weiterhin für Kommunismus. Ja, nun bin ich hier aber schon wieder abgeschweift und wollte hier eigentlich noch ein paar Sachen loswerden zu den letzten Folgen. Zum Beispiel ist das eine halt, das hat mit der Folge Nummer 17 zu tun, Bewusst Denken, wo ich so ein bisschen über Alexander, also den Podcaster im Bewusst Leben Podcast, hergezogen habe und das ist mir dann klar geworden, war doch vielleicht ein bisschen borniert, ein bisschen arrogant. Ja, weil ich sag halt, sorry Alexander, das war gar nicht böse gemeint, nur ich kritisiere halt den Inhalt deiner politischen Vorstellung. Ja, auch da ist es so, jeder Mensch, der sich so äußert, trägt da eine politische Einstellung nach außen. Und das kritisiere ich halt einfach, aber die Form, in der du das machst, finde ich ja wunderbar, nämlich das Podcasten, davon bin ich weiterhin überzeugt und sag auch, es ist ja auch so, dass mir die Auseinandersetzung mit den falschen linken Theorien doch auch viel liefert. Das gibt mir erstmal die Möglichkeit, zur richtigen Theorie zu gelangen. Also das schreibt auch Krohn in seinem Buch. Und genauso ist es natürlich hier, die Auseinandersetzung mit den falschen linken Podcasts ermöglicht mir erst hier meine richtige Theorie zu entwickeln. Und deshalb bin ich auch dankbar für alles, was Alexander da gesagt hat. Mit dem individuellen Konsum, dass Sie im Podcast halt die Linie vertreten, jeder Einzelne kann was beitragen gegen den Klimawandel. Ich bin dankbar dafür, dass das so da gesendet wird, damit ich mir hier dann wieder meine Antithese bilden kann. Und ja, genau das wollte ich hier nur nochmal loswerden. Diese ganzen Grabenkämpfe sind produktiv, wie Krohn schreibt. Und deshalb ist es wichtig, dass es solche anderen Podcasts gibt, an denen ich mich hier dann ja abarbeiten kann. Genau. Nun, zur letzten Folge ist inhaltlich noch zu sagen, es ging um den Kohleausstieg. Und da habe ich nur noch mal genauer nachgelesen auf einer Seite namens klimareporter.de. Gab es einen sehr guten Artikel von Lasse Thiele, der den ganzen Kompromiss dann noch mal beschrieben hat. Der Aufwachen-Podcast 419 stammt ja aus dem Januar 2020. Und scheinbar ging der ganze politische Prozess dann noch ein paar Monate weiter, bis dann die endgültige Entscheidung stand. Aber die war eben genauso enttäuschend, wie es da vorgezeichnet war, schon in dem Ergebnis vom Januar. Und hier will ich einfach nur noch ein paar Auszüge vorlesen aus dem hervorragenden Artikel von Lasse Thiele. Alle arbeiteten auf einen Kohleausstieg hin, aber niemand stellte sich darunter ein 20-jähriges Stützungsprogramm für die dahinsiechende Kohleindustrie vor. Ein Kohlegesetz, das ohne direkte Berücksichtigung der Klimakrise allein wirtschaftliche Interessen austariert hätte, würde in puncto Emissionsmengen wahrscheinlich genauso aussehen. So trägt ironischerweise die als lobbyhörig geltende EU-Kommission mit den Nachjustierungen im Emissionshandel und den strikteren Schadstoffrichtlinien, die die deutsche Bundesregierung zu umgehen versucht, derzeit stärker zum deutschen Kohleausstieg bei als die Bundespolitik. Ja, das muss man sich nur noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, aber ist auch wichtig, wie gesagt im letzten Podcast, nicht zu lang dabei stehen bleiben bei den Dingen, die da so schief laufen in der Welt, die einen traurig machen können. Aber es ist schon interessant, was er hier schreibt, dass in einer Welt ohne Klimawandel, in der wir das gar nicht berücksichtigen müssten, dieses Problem, da wäre es jetzt ja immer noch so, dass irgendwann halt die Kohle ausgeht, die Bergwerke nicht mehr rentabel sind, die Kohleverstromung dann auch eingestellt werden muss. Und da hätte ein Gesetz zum geregelten Ausstieg aus dieser Technologie hätte dann praktisch genauso ausgesehen wie das vorliegende Gesetz. Also es ging einfach nur darum, diese Industrien zu stützen, sogar so weit zu stützen über den Punkt hinaus, der noch, wo noch ein marktwirtschaftlich profitables Wirtschaften möglich war. Und genau, halt ein paar Arbeitsplätze zu erhalten, die Gewerkschaften zufriedenzustellen. Und die Klimakrise kommt hier irgendwie gar nicht so vor. Ja, ein Problem ist natürlich, dass da viele Umweltverbände dann mit drin saßen in der Kohlekommission und Thiele analysiert da, dass die sich halt lieber mal stärker davon hätten distanzieren sollen, beziehungsweise sie haben selber diese rote Linie gezogen. Es muss Paris-kompatibel sein, das heißt mit dem Vertrag von Paris muss dieses Kohleausstiegsgesetz in Einklang stehen, aber sie haben dann halt nur ein Sondervotum gemacht, um zu sagen, dass sie jetzt nicht einverstanden sind mit dem Kompromiss, aber ihn trotzdem so unterschreiben müssen, obwohl er nicht Paris-konform ist. Also das ist natürlich keine so sinnvolle strategische Herangehensweise. Wenn man da so eine rote Linie zieht, sollte man auch sagen, dann verabschieden wir uns halt von dieser Kohlekommission. Was liegt daran, dass wir hier so eine Einheit demonstrieren? Objektiv hatten die Umweltverbände da also nur die Funktion der Bundesregierung, hier grünes Licht zu geben und sie auch noch zu legitimieren für die schamlose Verschleppungspolitik, die sie da macht. Und Thiele analysiert dann, ja, das ist eben die Realpolitik und hier wurde man als Klimabewegung sauber ausmanövriert von den Politikern, die da halt einige Kniffe schon drauf haben und genau wussten, wie sie das Spiel zu spielen haben, dass sie da erst diese Kohlekommission gründen, alle Verbände und Gewerkschaften ins Boot holen und dann am Ende ein Gesetz rauskommt, das so verwässert ist und einfach nur ein Stützungsprogramm für die dahinsiechende Kohleindustrie ist. Aber lesen wir hier lieber mal weiter, nicht zu lange dabei stehen bleiben. Am Ende konnten fast alle etwas für sich herausholen. Die Kohlekonzerne geschätzte 8 Milliarden Euro Subventionen, die Regierungen der Kohleländer rund 40 Milliarden an Strukturwandelgeldern, die Gewerkschaften zumindest eine Abfederung im Vergleich zu einem marktgetriebenen Kollaps. Die Tagebaubetroffenen konnten wenigstens einzelne Dörfer retten. Ohne die perfide Lex Garzweiler hätten es mehr werden können. Und die Große Koalition warte per Zugriff auf den Bundeshaushalt den Burgfrieden. Gut, diese Lex Garzweiler kenne ich jetzt auch nicht, aber es ging eben um diese Dörfer, die einfach so umgesiedelt werden sollten, weil da Kohle abgebaut werden soll. Und ja, einzelne Dörfer konnten gerettet werden, aber das ist natürlich alles trotzdem sehr enttäuschend. Jetzt kommen wir aber zu der strategischen Frage. Welche Konsequenzen ziehen wir jetzt daraus? Die spannende Frage ist, welche Strategie das For-Future-Spektrum nun verfolgen kann, nachdem das eindringliche Appellieren zwar die Widersprüche der herrschenden Klimapolitik offengelegt hat, sie aber bislang nicht aufzubrechen vermochte. Auch der Organisationsgrad der Bewegung rückt hier in den Fokus. Wie können die im letzten September auf die Straße geholten 1,4 Millionen Menschen langfristig ins aktive politische Handeln gebracht werden? Auch die radikalere, aktionsorientierte Klimagerechtigkeitsbewegung muss sich fragen, ob sie zu jedem Zeitpunkt taktisch klug gehandelt hat. Also, was ich hier meint, ist, es gibt Fridays for Future, die weniger radikal sind, aber dann gibt es natürlich auch Organisationen wie Ende Gelände oder ich weiß nicht, kenne ich mich nicht so aus, aber die sich halt zu sehr damit aufgehalten haben, mit diesen, mit den Blockaden und so weiter. Ich lese mal weiter. Doch das brachte den Impuls mit sich, die Kommission den Umweltverbänden zu überlassen und selbst an den bewährten Aktionsformen festzuhalten. Klimacamps, Besetzungen und Blockaden von Kohleinfrastruktur. Politisch Handelnde auf Bundes- oder Landesebene wurden eher selten direkt angesprochen. Auch als die gesellschaftliche Mehrheit für einen raschen Kohleausstieg längst da war. Wer sich aber bei den eigenen Aktionen von den politisch Verantwortlichen fernhält und darauf verzichtet, sie direkt unter Druck zu setzen, um nicht zu appellativ zu wirken, manövriert sich schlimmstenfalls selbst in die Harmlosigkeit. Eine gut begründete Distanz zu offiziellen Politikprozessen sollte nicht dazu führen, diese aus dem Auge zu verlieren. Den wichtigen Bewegungsslogan »Kohleausstieg ist Handarbeit« allzu wörtlich zu verstehen bedeutet, die Machtverhältnisse zu verkennen. Das miserable Kohlegesetz lässt sich natürlich bequem als Bestätigung sehen. Doch will man nicht nur Recht haben, sondern irgendwann auch Recht bekommen, so zeigt das Gesetz schmerzlich, wie fest der realpolitische Hebel in der Hand der Gegenseite geblieben ist. An diesem Punkt gilt es strategisch zu diskutieren, wie diffuser Bewegungsdruck in einem Konflikt bis zum Schluss gezielter ausgeübt werden kann. Gerade spitzt sich im rheinischen Braunkohlerevier der Konflikt um die Garzweiler Dörfer zu, der alle Unterstützung der Bewegung verdient. Doch er könnte der letzte große Kohlekampf sein. Die zugespitzte politische Entscheidung, auf die eine Bewegung mit ganzer Energie hinarbeiten kann, ist mit dem Kohlegesetz gefallen. Klimagerechtigkeit insgesamt bleibt aber sehr wohl Handarbeit. Die Bewegung wird sich neue Druckpunkte suchen müssen, wenn sie effektiv auf eine klimagerechtere Gesellschaft hinwirken möchte. Darin liegt eine Chance. Andere Konfliktfelder wie der schon umkämpfte Verkehrssektor besitzen eine ungleich höhere Systemrelevanz für das exportorientierte deutsche Kapitalismusmodell. Die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer tieferen gesellschaftlichen Transformation rücken hier stärker in den Mittelpunkt. Der Konflikt lässt sich beim besten Willen nicht auf die Frage der stofflichen Basis eines einheitlichen Konsumguts wie Strom reduzieren. Hier steht von vornherein die einschneidende Frage im Raum, wie das soziale Grundbedürfnis nach Mobilität erfüllt werden soll und wo der ökologische Widerspruch zum Wachstumszwang greift. Die großen gesellschaftlichen Gerechtigkeitsfragen lassen sich hier noch besser verdeutlichen als im Kohlesektor, wo die konkrete Betroffenheit eher lokal begrenzt ist und die globale sehr abstrakt. Ah ja, die lokale Betroffenheit ist natürlich bei diesen Dörfern, die dann einfach dem Kohlebau geopfert werden sollen, ja, aber das ist halt lokal begrenzt und global. Klar hat die Kohlepolitik dann Auswirkungen durch die CO2-Emissionen, aber das ist halt auch schwer greifbar. Und Thiele schlägt hier also vor, den Verkehrssektor in den Blick zu nehmen, weil jetzt ist halt auch leider dieser Kampf mit der Kohle vorbei, der Ausstieg ist so beschlossen. Und wir können hier aber als Klimabewegung mal unseren Blick weiten. Und Thiele sagt hier sehr schön, dass der Verkehr eigentlich ein viel größeres Thema ist, weil es geht halt nicht nur um diese stoffliche Basis, dieses Konsumguts Strom. Also es geht ja nur darum, dass wir da irgendwie Strom herstellen wollen. Und wie genau soll das geschehen? Aus welchem Energieträger soll das jetzt kommen? Und allein diese simple Frage stand er ja im Zentrum bei der Kohlediskussion. Und hier haben wir aber eine viel komplexere Frage. Und ich habe ja auch schon in Folge 14 angesprochen, dass ich absolut dafür wäre, so autofreie Innenstädte einzuführen. noch nicht mal aus klimapolitischen Gesichtspunkten, sondern einfach um die Lebensqualität da zu erhöhen in den Städten, weil es doch einfach unerträglich ist, dass da diese ganzen Autos rumfahren. Und ich will da einfach nur spazieren gehen in der Stadt, so meine philosophischen Gedanken ausführen. Denn es ist natürlich so, dass man nur beim Gehen auch richtig denken kann. Das hat Nietzsche schon sehr richtig erkannt und schrieb da, das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde, wider den Geist. Nur so da zu sitzen und Bücher zu lesen, das führt zu einem gelehrten Dasein. Das ist aber nicht die Realität. Da verlernt man immer weiter, was eigentlich die Realität ist. Deshalb traute Nietzsche auch keinem Gedanken, der ihm nicht draußen bei der Bewegung gekommen war. Den ganzen Zarathustra oder einen Teil davon, sagt er, hat er da gedichtet, als er eine Wanderung gemacht hat bei Genua, wo er auf den Winter verbracht hat und da irgendwie die Klippen hoch und auf einen Hügel, und da ist ihm so der ganze erste Teil des Zarathustra einfach eingefallen. Das zeigt für mich so, ja, wir müssen ja nicht unbedingt immer zurück zur Natur, um so mal wieder zu einem reicheren geistigen Leben auch zu kommen, sondern vielleicht wäre es auch ganz schön in den Innenstädten, wenn die einfach mal frei wären von so vielen Autos und wenn man sich da einfach frei bewegen könnte als Fußgänger und nicht so darauf achten müsste, dass da jetzt ein tonnenschweres Geschoss gleich anschießen könnte mit 50 km/h und einen einfach umbrettern kann. Also das ist ja einfach Wahnsinn, wenn man sich's mal so überlegt. Genau, das wäre also ein positiver Ausblick für unsere zukünftige Strategie. Kommen wir hier aber mal zu Nietzsche, den ich schon angesprochen habe. Da wollte ich nur noch erklären, ja, meine Position hier ist natürlich so, dass ich mich im Moment extrem reinhalten muss von äußeren Medieneinflüssen, denn ich spüre genau das, was Nietzsche auch in seiner Autobiografie Ecce Homo beschrieben hat, dass wenn man so produktiv ist, so viele Podcasts raushaut, dann kann man nicht auch noch viel in sich aufnehmen, sondern dann muss man sich wirklich darauf fokussieren, ganz, ganz dieses Innere, was man da in die Welt bringen will, das erstmal gut zur Welt zu bringen. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann kann man ja auch wieder konsumieren, schreibt Nietzsche. Also das ist dann die Erholung, dass man sich wieder andere Podcasts gönnt. Ich bin hier sehr sparsam gewesen in den letzten Monaten. Und ja, früher war ich ja ein begeisterter Podcast-Hörer, aber in letzter Zeit höre ich da eigentlich gar keinen Podcast mehr wirklich regelmäßig. Gut, meinen eigenen natürlich schon. Folge 19 hat mir da nur ein bisschen Angst gemacht mit dem Stalinismus. Ja, der hat mich selber so verängstigt, aber es war dann doch ganz gut, habe ich gemerkt. Denn worum geht es hier eigentlich beim Podcast, beim Nachdenken überhaupt? Geht es um Bewegung, Aktivität und Sein, wie Marlon Krohn schreibt. Und genau das ist es, dieses Nachdenken über den Stalinismus versetzt zumindest mal unseren Geist so in eine Bewegung. Das habe ich dann auch gemerkt bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, die dann auch Folge 19 gehört hatten. Und als ich am nächsten Wochenende heimkam, wollten sie gleich ganz aufgeregt darüber diskutieren, wie ich denn da den Stalinismus rechtfertigen kann. Und das fand ich einfach so schön, weil es gezeigt hat, diese Diskussion, die wir dann da geführt haben, so etwa eine Stunde lang, die war einfach viel besser als alle politischen Diskussionen mit meinen Eltern, an die ich mich sonst so erinnern kann in den letzten Jahren. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, mein Podcast, der macht ja wirklich den Unterschied, der regt die Leute wirklich an. Und das habe ich auch schon gemerkt, als ein Freund kam mal abends vorbei und hatte erwähnt, dass er gerade noch mit meinem Bruder telefoniert hatte, also ein gemeinsamer Freund von meinem Bruder und mir, und dass sie da auch auf das Thema zurückgekommen waren. Kritik, wie ist es damit, wie sinnvoll ist Kritik? Und das hat mich einfach so fasziniert, dass mein Podcast hier solche Auswirkungen zeitigt und die Leute sich darüber unterhalten, was da gesagt wurde. Also das ist schon auch beängstigend, so zu überlegen, welchen Einfluss man da haben kann. Und ich habe es meinem Bruder auch gesagt, dass ich es kritisch sehe, wenn man so sagt, ich will doch auch einen großen Einfluss auf andere Leute haben. Ich will doch auch zum Beispiel als Vegetarier, mein Bruder ist Vegetarier, sagt, er ist doch auch schön, wenn er dann andere Leute überzeugt hat, vegetarisch zu leben. Da sage ich, nee, also ich finde das schon ein bisschen problematisch, weil wie kann man sich sicher sein mit dieser eigenen Meinung? Ist ja schön und gut, dass man die für sich selbst so auslebt, aber warum soll das jetzt so positiv sein, wenn du sagst, du hast den anderen dazu gebracht, deiner Meinung zu folgen? Ja, aber was, wenn das doch falsch gewesen wäre, dann wäre das ja deine Schuld gewesen und hättest den ins Verderben geführt. Das mag man jetzt für eine bizarre Überlegung halten und sagen, ja, aber Vegetarismus ist doch ganz klar gut fürs Klima, für die Gesundheit. Nee, sage ich, also mir geht es nicht um dieses Beispiel, sondern darum, grundsätzlich, woher nimmt man dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich will ja auch einen Eindruck hinterlassen. Aber für mich ist es hier halt keine Option mehr, stumm zu bleiben. Deshalb ja, kann ich da halt nur darauf hoffen, dass ich gute Hörer habe. Aber was er dann macht mit meinem Podcast, das kann ich nicht beeinflussen. Ich sage nur, dass es halt so ein mulmiges Gefühl ist und kein so ein schönes Gefühl, wenn ich dran denke, andere könnten ihre Einstellung ändern auf Basis dessen, was ich sage. Genau. Ich wollte hier aber von Nietzsche ja nur was vorlesen, um meine Position da in der eigenen Blase zu begründen, dass ich jetzt halt in so einer produktiven Phase bin, dass ich gar nicht mehr andere Podcasts hören kann. Das wäre zu viele fremde Gedanken, die da über die Mauer steigen würden. Und das habe ich auch gedacht, als ich anfing, diesen Podcast von Wolfgang und Ole zu hören, übers Geld, über die Wirtschaft, Wohlstand für alle heißt er, was ich ein bisschen merkwürdigen Namen finde, aber okay. Der ist sicher sehr gut, nur habe ich dann gemerkt, als ich da mal eine Folge hören wollte, dass da einfach zu viele fremde Gedanken eindringen und das kann ich gerade gar nicht brauchen. Also ich muss wirklich hier bei meinen eigenen Gedanken bleiben und wenn ich dann mal vielleicht so einen Podcast-Zyklus abgeschlossen habe, vielleicht dann mal eine Pause einlegen will, dann kann man ja wieder sich so erholen und andere Podcasts hören. Ich lese nur mal vor von Nietzsche in Ecce Homo, da beschreibt er also zuerst mal, was ist das Wichtigste im Leben, welche Fragen sollten einen Philosophen umtreiben. Zunächst mal sagt er natürlich die Nahrung, ja, was sollte man essen, das hätten sich die Philosophen aller Zeiten mal fragen sollen und sich nicht so sehr mit Moral beschäftigen, sondern die materielle, die physiologische Grundlage unserer Existenz ist doch viel wichtiger. Wenn wir die ganze Zeit natürlich nur Müll essen, dann wird ja auch unser Körper schwach und unser Geist natürlich auch in der Folge. Also das wäre mal sehr wichtig, hier zu einer gut ausgedachten philosophischen Erwägung zu kommen, was die beste Ernährung ist. Das zweite sagt er, ist das Klima. Ja, das Klima war für ihn ja sehr wichtig, weil er das deutsche Klima so überhaupt nicht vertragen hat und es ihn da immer in den Süden gezogen hat, nach Frankreich oder Italien. Und er meinte eben, nur im richtigen Klima kann der Geist sich ja auch so entfalten und das deutsche Wetter ist dem halt ein bisschen abträglich. Das dritte Kapitel hier bezieht sich jetzt also auf die Art der Erholung, die man sich gönnen kann. Erholung ist also auch wichtig, hier keinen Fehlgriff zu tun. Und das lese ich mal vor. Die Wahl in der Ernährung, die Wahl von Klima und Ort, das Dritte, worin man um keinen Preis einen Fehlgriff tun darf, ist die Wahl seiner Art Erholung. Auch hier sind je nach dem Grade, in dem ein Geist sui generis ist, die Grenzen des ihm Erlaubten, das heißt Nützlichen, eng und enger. In meinem Fall gehört alles Lesen zu meinen Erholungen, folglich zu dem, was mich von mir losmacht, was mich in fremden Wissenschaften und Seelen spazieren gehen lässt, was ich nicht mehr ernst nehme. Lesen erholt mich eben von meinem Ernste. In tief arbeitsamen Zeiten sieht man keine Bücher bei mir. Ich würde mich hüten, jemanden in meiner Nähe reden oder gar denken zu lassen. Und das hieße ja lesen. Hat man eigentlich beobachtet, dass in jener tiefen Spannung, zu der die Schwangerschaft den Geist und im Grunde den ganzen Organismus verurteilt, der Zufall jede Art Reiz von außen her zu vehement wirkt, zu tief einschlägt. Man muss dem Zufall, dem Reiz von außen her so viel als möglich aus dem Wege gehen. Eine Art Selbstvermauerung gehört zu den ersten Instinktklugheiten der geistigen Schwangerschaft. Werde ich es erlauben, dass ein fremder Gedanke heimlich über die Mauer steigt? Und das hieße ja lesen. Auf die Zeiten der Arbeit und Fruchtbarkeit folgt die Zeit der Erholung. Heran mit euch, ihr angenehmen, ihr geistreichen, ihr gescheuten Bücher. Ja, das brachte hier nur nochmal auf den Punkt, warum ich leider noch nicht den Wohlstand für alle Podcast hören kann. Ich muss mich da hüten, dass zu viele fremde Gedanken über die Mauer steigen. Und meine Mediendiät ist sehr streng. War sie ja schon immer, aber jetzt halt noch ein bisschen strenger. Ich habe dann nur noch ein paar Podcasts gehört mit Leonie Bremer, der Fridays for Future Sprecherin, weil da ist natürlich die Situation anders. Das Denken von Leonie ist mir ja selbst schon so in Fleisch und Blut übergegangen, ist schon zu meinem eigenen Denken geworden durch die letzten Folgen, dass es da natürlich keine fremden Gedanken mehr sind, die da über die Mauer steigen. Und genauso ist es bei Marlon Krohn natürlich. Und da lese ich einfach ab und zu nach bei Leonie Bremer und Marlon Krohn, der sich ja Lucys Welt nennt auf Twitter. Aber ansonsten versuche ich wirklich alles von mir fernzuhalten, was da so meine inneren Gedanken stören könnte. Und genau, ich schrieb einfach diese Synthese an zwischen Leonies Klimaradikalismus, klimakonsequenter Einstellung und Marlons kommunistischer Theorie. Da sage ich, bin ich vielleicht in der richtigen Position, weil Marlon Krohn aus seinem Schreibstil zu urteilen, würde ich sagen, ist er auch noch nicht so alt, vielleicht 30 nur oder 35, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass ich hier halt perfekt in der Mitte bin vom Alter her zwischen Marlon und Leonie und deshalb auch perfekt hier die Synthese vollziehen kann zwischen diesen beiden Positionen, also die kommunistische Theorie und die klimaaktivistische Praxis. Das ist mein Anspruch und deshalb sollten wir hier auch nicht mehr zu viel Zeit verlieren und jetzt wirklich inhaltlich mal einsteigen. Ja, es sind schon 40 Minuten um, aber ich sag mal, ich habe mir halt so viel vorgenommen, unter anderem Clips von Leonie aus dem 2 vor 12 Podcast, aber die kann ich jetzt sowieso nicht spielen, weil es da dieses Audioproblem gibt. Ich könnte sie halt im Nachhinein noch reinschneiden, was ich aber gemerkt habe beim letzten Podcast, dass das eine sehr schwierige, sehr lästige Arbeit ist. Deshalb verzichte ich darauf lieber mal und sag, dann müssen wir die wann anders spielen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen aus Krohns Buch lesen. Feminismus war halt auch noch ein Thema, was ich mir vorgenommen habe, aber ich sag mal, bleiben wir hier erstmal noch beim Klima, ja. Und Feminismus ist wichtig, weil die klimakommunistische Partei muss sich natürlich auch ein bisschen davon wegbewegen, jetzt nur die Partei dieses einen Themas zu sein. Ich habe ja schon klar gemacht, ja, das Klima muss im Mittelpunkt stehen. Es ist nicht so eine Gleichberechtigung zwischen Klima und Kommunismus, sondern Klima ist wirklich dieses zentrale Thema. Und der Kommunismus dient da nur so als Unterbau. Aber wir müssen natürlich trotzdem alle Politikfelder im Blick behalten und der Feminismus, habe ich mir gedacht, liefert dann nur eine hervorragende Schnittstelle zur Gesellschaft, weil wir können hier viel politischen Geländegewinn machen, glaube ich, ohne dass es wirklich schwierig, inhaltlich schwierig wäre. Also wir können hier dem politischen Gegner viel abnehmen und zwar zum einen durch die Gleichberechtigungsfrage. Natürlich müssen wir die Macht von Frauen stärken. Da hatte ich ja schon einige Ideen angebracht. Gleichzeitig sollte man aber auch das in den Blick nehmen, was Robert Pfaller da immer wieder beschreibt, die heutige Steigerung der sexuellen Unlust, dass es da eine gewisse Schwierigkeit gibt in der Beziehung zwischen den Geschlechtern und dass wir da auf politischer Ebene ansetzen können und so vieles vereinfachen können, vieles im Sprechen auch wieder vielleicht zu diesem Vorschlag von Krohn da uns bekennen, dass man sagt, es sollten einem eigentlich keine Regeln auferlegt werden beim Sprechen. Warum soll man sich da irgendeiner Einhaltung von formalen Kriterien unterordnen, wie man es richtig gendert und so. Das kann ja jeder für sich selbst machen und ist auch gut so, wenn man in der eigenen Bewegung halt so diese Kriterien und Regeln aufstellt und sagt, so und so wollen wir sprechen, aber von der ganzen Gesellschaft das zu verlangen, ist einfach nicht durchsetzbar und da können wir deshalb auch ganz darauf verzichten und sagen, okay, entspannen wir uns an der Stelle mal ein bisschen. Materiell ist doch am wichtigsten, auch wieder mehr Liebesbeziehungen zu ermöglichen, dass hier eine gewisse Vereinfachung gibt in der Art und Weise, wie man da aufeinander zugehen kann. Und da, meine ich, können wir diesen Geländegewinn dann herholen. Also eine Politik, die nicht so schwierig ist, die einfach nur eine Gesellschaftspolitik ist und die jetzt auf der ökonomischen Ebene keine große Aktion erfordert. Wenn ihr Folge 19 gehört habt und ganz am Ende den Auszug von Welbeck, da ging es ja auch darum, dass der muslimische Rektor dann sagte, es ist ein Irrglaube zu denken, die Menschen würden sich immer wegen wirtschaftlicher Fragen bekriegen, also früher in archaischen Gesellschaften vielleicht wegen Jagdrevieren und heute halt irgendwelcher Wachstumszahlen oder wirtschaftlicher Ressourcen. Nein, sagt er, sondern wegen metaphysischer Probleme. Also die Frage, an welchen Gott glaubst du, das treibt die Menschen so hin zum Krieg. Und das, sagte er dann auch, oder kam in diesem Buch Unterwerfung vor, war auch die große Einsicht der muslimischen Partei in Frankreich, die dann den Präsidenten stellte und die Wahlen gewann, weil sie halt den Fokus nicht mehr auf die Wirtschaft legte, sondern auf die Bildung und sagte, wir müssen jetzt hier die muslimischen Schulen einführen, wieder mehr Sittlichkeit. Also es ist vielleicht damit mehr Geländegewinn zu machen, auf diese metaphysischen, naja, sagen wir, auf diese rein kulturellen Probleme zu verweisen, auch mit der Bildung, was natürlich ein weites Feld ist, wie ja schon in Folge 14 angesprochen. Aber diese Sachen, Bildung und Feminismus, können wir hier wirklich verwenden, um unserer Partei und der Herrschaft dann eine Legitimität zu verleihen. Und dann reden wir die ganze Zeit am besten über diese Themen, weil die auch viel unterhaltsamer sind als die reine Wirtschaftspolitik und die Klimawende. Aber die führen wir dann ja trotzdem durch im Windschatten davon, dass wir da einfach einen politischen Diskurs haben, der viel lustvoller ist, als wenn wir die ganze Zeit über Wachstumsraten beim Windausbau und so weiter reden. Nein, reden wir lieber über Sex und Liebe und was wir in den Unis ändern können, dass wir da halt ja den Studenten die Freiheit zurückgeben müssen und sagen können, okay, du bist doch selber mündig, such dir hier einfach aus, welche Vorlesungen du besuchen willst. Und wenn du dir Bildung aneignen willst, dann ist das zuerst mal deine eigene Aufgabe. Das kann dir niemand sagen, da kann niemand dir sagen, was richtig und was falsch ist, sondern du musst dich halt selber aktiv darum bemühen. Und wir als Uni können dir hier nur ein formales Rahmenprogramm zur Verfügung stellen, wo du halt gewisse Vorlesungen besuchen kannst und dann am Ende eine Prüfung ablegen. Aber die eigentliche Aufgabe muss jeder selbst für sich bewältigen. Ja, das war nur mein kurzer Ausflug hier. Ich wollte eigentlich jetzt ja beim Klimakommunismus bleiben. Ja, okay. Der Klimakommunismus, da gehe ich nur mal kurz ein paar inhaltliche Programmpunkte durch. Der wichtigste Grundsatz der KKP ist also, dass es nicht so sehr um ein inhaltliches Thema geht, nicht so sehr um die Dringlichkeit jetzt der Klimakrise. Die ist auch dringlich, ja, aber erstmal ist die KKP einfach ein Instrument zur Betätigung und zur aktiven Auseinandersetzung mit der Welt, das sich in erster Linie nur an ihre Mitglieder richtet und nicht so sehr an die Gesellschaft und gleich sagt, wir müssen da eine große Veränderung erwirken. Das wäre schon zu exoterisch gedacht. Also gleich alles so popularisieren und sagen, wir müssen da irgendwas der Gesellschaft jetzt mitteilen und irgendwie durchsetzen, wo wir noch nicht mal unsere eigene innere esoterische Klarheit gefunden haben darüber, was wir eigentlich durchsetzen wollen. Das wäre halt fatal an der Stelle. Deshalb sage ich, fassen wir das erstmal so auf. Ich glaube natürlich schon, dass die KKP ein großes Wählerpotenzial hätte. Ich sage nur, achten wir da erstmal nicht zu stark drauf. Es muss uns auch ein bisschen egal werden, was wir da für einen Erfolg haben an der Wahl ohne dann, sondern es geht wirklich darum, für den Einzelnen da was zu liefern, dass er sich endlich mal nicht mehr so hilflos fühlen muss und nicht mehr sagen muss, es kann doch scheinbar nichts gemacht werden bei der Klimapolitik. Da verschleppen und verzögern alle Parteien da einfach die notwendige Klimawende, sondern wir können ja immerhin das eine machen, dass wir da die eigene Partei mal aufbauen und hier ein bisschen agitieren und Ich lese da am besten mal einen Auszug von Marlon Grohn vor, indem er diesen Gedanken sehr schön auf den Punkt bringt. Es geht nicht so sehr darum, was wir dann real wirklich erreichen, sondern ey, scheiß drauf, aber schon heute ist doch klar, wenn wir über die Welt einfach mal nachdenken, zu gewissen Schlüssen kommen, dann können wir einfach konsequent sein und sagen, dann versuchen wir es halt wenigstens, dann bauen wir hier halt schon mal was auf, leisten irgendeine Vorarbeit, die in die richtige Richtung führen könnte. Und allein diese Tätigkeit ist schon das, was unserem Leben Sinn geben kann. Diesen Gedanken führt Grohn hier aus. Das lese ich hier vor. Seite 211 von Kommunismus für Erwachsene. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass kein Stalinist davon ausgeht, behauptet oder gar zusichert, es lasse sich im Sozialismus nach heutigen bürgerlichen Kriterien sofort besser leben als heute. Er tut das schon deshalb nicht, weil er nicht beabsichtigt, dem völlig heruntergekommenen Verständnis von Wohlstand in der westlichen Welt auf den Leim zu gehen, der doch beileibe kein Kriterium für Glück und erfolgreiche, allseitige Bedürfnisbefriedigung, Betätigungsermöglichung und Fähigkeitsentfaltung der Individuen sein kann. Was sich inzwischen sogar anhand der Untersuchungsergebnisse der sogenannten Glücksforschung zeigen lässt. Zunächst einmal ist ja der Aufbau von Maßnahmen zur Verhinderung des Rückschreitens in die Barbarei nötig. Aber schon deshalb wird es sich besser, sinnvoller leben lassen, bereits die Vorarbeit, das Herausschälen der Vernunft aus der Weltmisere, das Bilden der Möglichkeiten zur Ermöglichung weiterer Möglichkeiten, wird ein zigmal mehr zu beflügeln wissen, als es die Segnungen des Marktes je vermochten. Und dann an der Stelle zitiert er, glaube ich, Dietmar Dath, ein Schriftsteller, mit dem Grohn auch befreundet ist anscheinend. Das lese ich noch vor. Noch immer erscheint uns Glück als etwas, das uns einzeln zufällt. Dagegen stehen Planung und Gemeinsamkeit. Die Ausschließlichkeit der privaten Lust schließt uns aus von der Welt und ist ja auch so gedacht, als Flucht vor der schlechten Realität. Du weißt, dass sinnvolles Leben hier möglich wird, schon im Kampf für sinnvolles Leben. Du kämpfst für die Abschaffung aller Kämpfe, damit auch du nicht mehr kämpfen musst und wirst Kommunist. Klimakommunist, würde ich sagen. Gut, das hat diesen Gedanken hier einfach mal sehr schön auf den Punkt gebracht, dass wir die klimakommunistische Partei erstmal so sehen, sie richtet sich an uns, an ihre Mitgliederbasis und wir müssen tatsächlich da erstmal arbeiten, diese Basis zu erziehen, sie ein bisschen anzuleiten bei ihren ersten Schritten auf dem Weg zum klimapolitischen Nachdenken und da einfach diese Lust zu verschaffen, dass wir schon heute für ein sinnvolles Leben kämpfen. Und genau dadurch unser Leben heute schon sinnvoll wird. Und da dürfen wir halt nicht zu lang immer auf diese frustrierenden Ereignisse da in der Welt schauen, was da schon wieder für Klimakatastrophen eintreten oder für unsinnige Klimagesetze von der Bundesregierung beschlossen werden. Da sollten wir uns schnell davon freimachen, auf diese negativen Dinge zu blicken und schnell dazu hinkommen, aktivistisch zu werden und diese Partei aufzubauen. Wir können uns hier eigentlich auf eine sehr bequeme und auch vernünftige Position zurückziehen in der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien, dass wir nämlich sagen, ja, wir haben auch nicht die Paradelösung, wir haben auch nicht das völlig ausgearbeitete Konzept zur Klimawende, wie wir jetzt so schnell klimaneutral werden oder zur Mobilitätswende, aber es ist einfach klar, anhand der Inkompetenz, der schieren Unaufrichtigkeit der Politiker, die regieren, da müssen wir einfach selber eingreifen. Weil es ist klar, die können wir nicht mehr zu irgendwas bewegen. Die sagen uns das eine und machen dann das andere. Die sagen die ganze Zeit, sie würden die Dringlichkeit der Klimakrise zur Kenntnis nehmen und das Paris-Abkommen einhalten wollen. Aber es ist offensichtlich, dass sie da gar kein Interesse dran haben. Deshalb ist jede weitere Auseinandersetzung mit ihnen, jeder weitere Glaube daran, dass die das irgendwie regeln würden, ist nutzlos. Und ja, auch wenn wir da halt nicht so ein umfassendes Bewusstsein schon haben von dem, was zu tun ist, so einen genau ausgearbeiteten Plan, müssen wir trotzdem aktiv werden. Das ist immer noch besser, ist immer noch richtiger, als nur immer die Inkompetenz halt anzuprangern von den Regierenden. Wir können tatsächlich mehr erreichen als die Regierenden. Davon sind wir überzeugt. Einfach erstmal unsere klimapolitischen Überzeugungen aussprechen und uns darüber klar werden, was davon vielleicht realistisch und umsetzbar ist, was davon strategisch klug ist. Und ja, allein dadurch, glaube ich, können wir wirklich schon viel, viel mehr bewegen als die jetzt herrschende Politik. Da dürfen wir uns natürlich auch nicht mehr zu stark dann von den Massenmedien beeinflussen lassen, die das mit dem Kommunismus und Stalinismus natürlich kritisieren werden, aber das darf uns nichts anhaben. Und wir können hier wirklich Trumps Beispiel folgen und uns sagen, ja, da müssen wir halt so eine dicke Haut haben, müssen wirklich aus uns selbst heraus den Sinn schöpfen und ja, selbst wenn wir halt verboten werden sollten wegen dieser Bezugnahme auf den Stalinismus auch, ja, den Kommunismus müssen wir hier wirklich als Ganzes denken und auch den Stalinismus mit einbeziehen. Aber selbst wenn wir dann verboten werden, ist ja auch nicht so schlimm, das bringt ja auch nur wieder mehr Aufmerksamkeit für uns und es ist sowieso klar, dass in der BRD kommunistische Parteien schnell verboten werden, wie 1953 die KPD. Ja, die Meinungsfreiheit, die wir heute genießen, die läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass kommunistische Positionen unterdrückt werden. Da war die Zensur in der DDR noch wesentlich ehrlicher. Da wurde gesagt, ja, du kannst halt dies und das sagen. Sobald es der Parteilinie widerspricht, da ist dann wirklich die Grenze. Da musst du mit Konsequenzen rechnen. Heute wird gesagt, ja, du kannst ja jede Meinung haben, aber nur so, lange sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wir sehen hier also, wir erlauben Nazi-Parteien wie die AfD, die aus meiner Sicht ganz klar zu Recht als Nazi-Parteien bezeichnet werden können, wie Stefan immer wieder anmerkt im Aufwand-Podcast. Und er bezeichnet es dann sogar jeden AfD-Wähler als Nazi, was ich auch gut finde, wenn man es halt mit seiner Anmerkung versieht, dass man das ja alle vier Jahre kann man sich dann ja wieder freimachen davon, Nazi zu sein, indem man eine andere Partei wählt. Aber wenn man diese Partei wählt, ist man halt Nazi. Finde ich auch einen legitimen Gedanken. Aber wir sehen hier, die AfD muss nichts tun, als sich aufs Grundgesetz zu beziehen und zu sagen, sie wollen das ja beibehalten. Dann sind sie offensichtlich eine legitime demokratische Partei. Aber wir als Klimakommunisten sagen halt offen, ja, dass das mit dem Grundgesetz schwierig zu vereinbaren ist, was wir hier anstreben, dass wir hier eine radikalere Klimawende und den Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft brauchen. Und dass das ja auch über das reine Klimathema hinausgeht, da kommt der kommunistische Teil noch ins Spiel. Also, dass sie einfach die Notwendigkeit gibt, das System umzustürzen. Und das ist nicht zu machen auf Basis des Grundgesetzes. Das Grundgesetz wurde damals ja so in kurzer Zeit beschlossen und hatte seine Notwendigkeit und seine Berechtigung in der Zeit. Aber wir stehen heute halt vor ganz anderen Herausforderungen. Da können wir nicht ernsthaft glauben, wir müssen jetzt dabei stehen bleiben und das soll irgendwie heilig sein für die nächsten Hunderte von Jahren. Soll das so in Stein gemeißelt sein, sondern wir müssen da schon drüber hinausdenken. Meine Idee war hier vielleicht nicht direkt auf die Gaia-Diktatur zu zielen. Also die Gaia-Diktatur wäre ja das Äquivalent zur Diktatur des Proletariats bei Marx, dass wir sagen würden, Gaia, die Erde als ganzes Lebewesen, die ist dieses Subjekt der Geschichte und wir als Klimakommunisten gehen dazu über, ihren Willen praktisch durchzusetzen. Wir schauen hier, dass da mal ein Ende gesetzt wird bei diesem Raubbau an der Erde. Das wäre halt eine Diktatur, was ja auch zu begrüßen wäre aus kommunistischer Sicht. Nur sag ich, vielleicht können wir hier doch noch ein bisschen die Demokratie weiterhin beibehalten, zumindest mal den Versuch wagen, übers Grundgesetz hinauszudenken, aber gleichzeitig die Demokratie nicht ganz hinter uns zu lassen. Vielleicht hat sie ja doch noch einen Versuch verdient. Ich sage hier nur, was mich beeindruckt, ist die Form der Demokratie der alten Griechen. Wenn man sich daran vielleicht ein bisschen orientiert, dann ist das sehr viel sinnvoller als alles, was wir hier in der Moderne an Demokratien hervorgebracht haben. Weil ich hatte da nur so eine Vorlesung besucht im Studium über Geschichte und da ging es um die Demokratie in Athen damals. Was mir davon nur hängen blieb, ist, dass halt so darauf beruhte, aus dem öffentlichen Leben, dem Austausch der Menschen dort, die Gesetze, die Bekundigungen wurden am Marktplatz immer so angeschlagen, in Steintafeln oder so. Die Leute konnten vorbeigehen, sich unterhalten und jeder Bürger konnte natürlich zur Versammlung, zum Parlament kommen. Natürlich waren die Bürger stark eingegrenzt, also Ausländer zählten nicht dazu, Frauen natürlich nicht. Die Ausländer, die Metöken, wurden die genannt, die konnten auch eine sehr wohlhabende, sehr respektable Stellung einnehmen in der Gesellschaft, aber zum Bürger hat es dann halt nicht gereicht, außer vielleicht durch besondere Verdienste. Also es war so ein elitärer Zirkel, könnte man sagen, nur so ein kleiner Teil der Gesellschaft und das können wir auch auf heute übertragen. Ja, sage ich, es stimmt ja, was ich am Anfang meinte, dass die meisten Menschen, 90%, 95%, interessieren sich doch gar nicht für Politik. Wir müssen halt dahin kommen, dass wir die 5% oder auch nur das 1% aktivieren und aktiv teilhaben lassen am politischen Prozess, das wirklich auch irgendwie davon begeistert ist. Das wäre so meine Definition der Elite, die wir da aufbauen können. Und meine Idee war nur, dass wir verschiedene Formen von Parlamenten haben, regional am besten Versammlungen durchgeführt werden. Wobei hier natürlich klar ist, dass die physische Interaktion extrem wichtig ist. Wir können nicht einfach aus hunderten Regionalkonferenzen dann das per Zoom zusammenschalten. Das scheint mir nicht so sinnvoll. Damit wir dann zum einheitlichen Ergebnis kommen im ganzen Land. Also das ist noch ein bisschen schwierig. Klar, wenn wir es dann zentral immer machen, an einem Ort müssen die Leute ja extra anreisen von so weit. Aber vielleicht kann man es ja alles auch so bündeln, dass man eine Sitzungswoche hat und da wird dann alles durchgesprochen für den Monat. Ja, und jeder Bürger, der einfach Lust hat, kann da hinkommen. Also ist wirklich jeder eingeladen, aber man muss sich halt schon die Mühe machen, da hinzukommen, sich die Zeit freizunehmen. Natürlich wird man dafür entschädigt. Das ist ganz klar, Lohnfortzahlung ist natürlich logisch. Aber man muss sich halt schon einfach engagieren. Das heißt einfach nur da teilnehmen und dann kann man auch über die Gesetze so abstimmen. Das finde ich einfach eine Lösung, die so ein bisschen die Demokratie noch beibehält. Da ja, können wir auch guten Gewissens sagen, wir sind eine demokratische Partei. Aber es ist klar, das gegenwärtige System mit dem Parlament so, das müssen wir überwinden. Ja, genau, was ich meinte von Trump lernen, heißt siegen lernen. Ja, natürlich müssen wir da andere Medienkanäle benutzen und uns eher darauf fokussieren, halt uns an unsere eigene Zielgruppe zu wenden, statt dass wir da jetzt glauben, durch die Massenmedien müssen wir möglichst breit eine Wirkung entfalten. Any coverage is good coverage. Dieses Dogma sollten wir uns auch zu eigen machen, ja. Auch Berichte über Skandale und so sind im Grunde noch gute Publicity. Sind noch gut für uns, weil immerhin die Aufmerksamkeit dann darauf gelenkt wird. Deshalb ist auch wichtig zu sagen, verurteilen wir nicht zu vorschnell einzelne Äußerungen von Mitgliedern, wenn sie sich zum Beispiel gegen die Demokratie wenden, sondern das ist tatsächlich dann ja auch nur eine gute Aufmerksamkeit. Aber wir müssen schon darauf schauen, dass wir hier halt auch diese Grabenkämpfe auch führen und auch sagen, wenn da falsche Positionen geäußert werden, die nicht mehr vereinbar sind mit unserem Grundsatz, mit unseren Grundsätzen als KKP, das ist auch wichtig, diese Sektiererei zu betreiben und zu sagen, wir als Bolschewisten müssen einfach nur die siegreiche Sekte sein, wir müssen die Gegensätze dialektisch vereinigen und einfach am gewitztesten vorgehen. Die Sektiererei ist sehr wichtig und wir müssen hier auch spaltungsfreudig sein, weil anders geht es halt nicht, wenn wir dann zum Beispiel einen Flügel haben, der jetzt nur so realpolitisch werden wollte und sich am liebsten in die nächste Koalition mit den Grünen und der SPD retten will, dann müssen wir da halt wirklich spaltungsfreudig sein und sagen, nein, gut, wir gehen da nicht als Juniorpartner rein, sondern wenn, dann bestimmen wir hier wirklich mit. Also das ist nur ein Beispiel, wo man wirklich sagen muss, da ist auch mal besser, die Partei zu spalten, als dass man jetzt alles nur immer so vereinheitlichen, die Basis immer weiter verbreitern will und ja. Genau. Gut. Jetzt könnte man sagen, das klingt ja aber alles ziemlich verrückt. Ich sage, nee, es ist doch viel mehr verrückt, beim heutigen System stehen zu bleiben und zu glauben, das sei jetzt schon die Endstufe der Geschichte. Also von hier aus könnte es jetzt nur noch bergab gehen. Entweder wir bleiben auf der Stufe der bürgerlichen Demokratie oder es geht halt so bergab. Nee, es gibt schon noch Raum für ein Denken, das auf eine Weiterentwicklung strebt und das sagt, es ist heute ein System mit dem Kapitalismus, was auch Gutes hervorgebracht hat. Viel Produktivität, viele Waren können hergestellt werden und unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Aber wir bleiben da einfach nicht stehen, sondern entwickeln das jetzt weiter und sagen jetzt einfach mal, Gaia ist das Wichtigste, dass wir das Überleben der Erde so sicherstellen. Und darin können wir wirklich einen Sinn finden, uns dafür zu betätigen. Und auch wenn das alles nur so Planspiele sind, die ich ja ausführe, ist es ja doch schon ein erster Anfang und ist auch schon ein Handeln hier, wie wir auch schon gesehen haben durch Kruhns Buch, ist das reine Sprechen, das reine Schreiben auch schon ein Handeln. Das ist also gar nicht so verrückt, sage ich. Es ist einfach mein Entwurf, um uns alle aus der Depression und Ohnmacht herauszuführen, die uns so zugefügt wird von der herrschenden Politik. Man sollte sich nicht von vornherein beschränken und halt denken, die Verhältnisse sind so naturgegeben, wie sie jetzt da sind. Da gibt es gewisse Gewissheiten. Also dass wir die Demokratie nicht abschaffen dürfen. Da gibt es gewisse Institutionen, wie das Grundgesetz oder das Parlament, das wir auf keinen Fall antasten dürfen. Doch, das müssen wir mal in Frage stellen. Und genau. Ja, kommen wir aber zur inhaltlichen Politik der KKP. Da habe ich nur überlegt, wenn es jetzt so einen Strukturwandel gibt wie mit der Kohle, wäre es logisch, wir verstaatlichen die Unternehmen wie RWE einfach gleich, weil was anderes passiert da? In diesem Artikel von Thiele war ja die Rede von 40 Milliarden, die irgendwie, also 8 Milliarden direkt an die Betreiber und 40 Milliarden gehen an die Kohleländer, also an die Bundesländer, die halt dafür entschädigt werden, dass da jetzt dieser Wirtschaftszweig so ein bisschen wegbricht. Die Bundesregierung gibt hier also einen ganz schönen Batzen Geld aus, einfach nur um diese Industrie, die sowieso schon niedergehen würde, allein durch Marktgesetze, noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Und da sage ich, das ist ja nichts anderes als Subventionen, und eine Verstaatlichung macht dann das Ganze halt auf eine ehrlichere Weise, indem sie sagt, ja, diese Kosten, die wir da tragen müssen jetzt mit dem Kohleausstieg, sind halt welche, die von der Gesamtgesellschaft getragen werden müssen, weil wir jetzt wirklich ein Interesse daran haben, dass dieser Wirtschaftszweig stillgelegt wird. Und dann ist auch logisch, dass der Staat sich gleich darum kümmert und das nicht mehr den einzelnen Unternehmen und dem Markt überlässt, wie jetzt hier damit umgegangen wird. Also die, ja, dann wäre es ja auch viel einfacher mit der Kohlekommission und so weiter, wenn die Regierung einfach schon direkt diese Unternehmen kontrolliert. Und ich sage nicht, dass wir direkt alle Unternehmen so verstaatlichen müssen. Ich sage nur, in einzelnen Sektoren, wo es wirklich Sinn macht, ist ganz klar, also hier in der Energiepolitik ist es sonnenklar, da müssen Verstaatlichungen her. Dann haben wir auch was in der Hand, um die Politik der Unternehmen da eine richtige Richtung zu lenken. In der Automobilindustrie sage ich, da könnte man auch mal ansetzen. Also hier im Raum Stuttgart gibt es natürlich ein paar Unternehmen, wo ich sagen würde, die haben auch so die Entwicklung vielleicht verschlafen mit der Elektromobilität. Und vielleicht könnten wir als Staat, wenn wir da einfach Eigentümer und Aktionär wären, viel mehr bewirken, als die jetzt so durch ihr freies unternehmerisches Handeln. Da meine ich also, Daimler ist jetzt vielleicht einige Milliarden wert an der Börse, aber es stand schon dieses Gerücht im Raum, dass Tesla mittlerweile so viel Bargeld hat, so viel Geld auf der hohen Kante, dass sie locker Daimler einfach mal aufkaufen könnten. Und da frage ich mich schon, also wenn das schon so als Möglichkeit im Raum steht, ist es da nicht besser als Regierung, wir kommen dem zuvor und sagen, okay, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, aber wir wollen sie halt zukunftsfähig erhalten, und es ist wirklich besser, wir übernehmen hier gleich mal die Aktienmehrheit an der Daimler AG, verstaatlichen das. Also es ist nicht von Enteignung die Rede, sondern die Aktionäre können ja ganz normal entschädigt werden. Der Staat muss halt dann Geld dafür ausgeben, um diese Aktien aufzukaufen. Und dann können wir hier wirklich mal diese innovativen Technologien entwickeln und schauen, dass das in die richtige Richtung getrieben wird. Übrigens denke ich da auch, dass solche Unternehmen wie Daimler dann auch beitragen könnten zur Entwicklung der Innenstädte, also dass wir die Autos da rausbekommen aus den Innenstädten. Da ist klar, da braucht es natürlich Konzepte, die heute noch gar nicht vorliegen, wie wir den Verkehr dann so außenrum leiten um die Städte und gleichzeitig natürlich ein viel engeres Nahverkehrsnetz in den Städten aufbauen, dass die Leute wirklich vielleicht so große Parkflächen haben dann in einem Ring um die Stadt, wo dann wirklich die autofreie Zone ist, und da kann das Auto abgestellt werden und direkt fährt dort die S-Bahn los und bringt dann direkt in die Stadt, wo man hin will, sodass man da nicht mehr im Stau stehen muss. Also das könnte ein Konzept sein, das funktioniert, aber ist klar, da sind große Investitionen nötig, um da wirklich dann natürlich Umgehungsstraßen zu bauen, die großen Parkplätze dort außen. Und genau, da müssen wir Daimler auch mit involvieren und sagen, ihr habt hier ja vielleicht auch das Know-how, um euch mal Gedanken zu machen, wie können wir das organisieren. Und deshalb ist ganz klar, in solchen Sparten, die so entscheidend sind für die Klimawende wie die Energie und die Mobilität, da müssen Verstaatlichungen her. Das ist ganz klar, da können wir uns nicht davon abhalten lassen, dass irgendwer das als Öko-Stalinismus dann bezeichnet. Ja, dieser Vorwurf wird so oder so kommen. Ich sage, bezeichnen wir uns lieber selbst gleich als Stalinisten. Da nehmen wir den ganzen Wind aus den Segeln, weil Stalinismus heißt einfach, dass man von der marxischen Theorie auch mal zum Handeln übergeht, auch mal Sozialisten an die Macht lässt. Nichts anderes bedeutet es, und genau das wollen wir hier machen. Unsere klimarevolutionären Überzeugungen mal so ausleben und ausprobieren in der Wirklichkeit. Das ist jetzt natürlich noch keine ausgearbeitete politische Handlungsanleitung, noch kein wirkliches Programm, aber es geht schon in die Richtung, und ich sag mal, warum sollen wir da auch so ein 100-seitiges Programm vorlegen? Es wäre wirklich klug, hier uns zu beschränken und zu sagen, 5 oder 10 Seiten reichen auch mal als Wahlprogramm. Da steht alles Wissenswerte drin und es soll ja tatsächlich auch noch lesbar sein. Wobei ich sage schon, ja, wir wollen uns ja auch eigentlich an die esoterische Blase richten und nicht so davon ausgehen, dass der Normalbürger das auch lesen soll. Nee. Also ja, vielleicht brauchen wir schon ein Parteiprogramm mit 20 bis 50 Seiten, aber es muss auch nicht alles so perfekt ausgearbeitet sein. Ich sage nur, dieses Beispiel mit den Verstaatlichungen sollte halt mal klar machen, das ist wirklich so, so der Grund, der Grundsatz, der Unterbau unserer Überzeugungen. Wem das jetzt schon zu radikal ist, wer da nicht mitgehen will, den sollten wir auch nicht mehr versuchen zu überzeugen. Also es ist halt so mit der Klimakrise, die ist jetzt schon seit einigen Jahrzehnten so in der medialen Diskussion und mittlerweile sollte da einfach einem vernünftigen Menschen klar sein, dass wir hier auch mal aus unserer Komfortzone rausgehen müssen, wie Leonie in einem Podcast sagte. Also wir müssen alle mal zu dieser Erkenntnis kommen. Es ist eine große Anstrengung, es wird hart und wir müssen da rausgehen aus den alten, bisher festgeglaubten Sicherheiten. Ja, und wem das halt nicht so einleuchtet, dass wir jetzt wegen diesem Klimawandel wirklich mal radikale Änderungen brauchen und wem das dann schon zu radikal ist mit den Verstaatlichungen, der ist halt nicht zu gewinnen für uns als KKP, ist ja auch nicht schlimm, sage ich. Da hat jeder so seine Meinung, nur wir sollten uns daran nicht weiter aufhalten, sondern uns auf diejenigen konzentrieren, für die dieser Gedanke Sinn macht, dass die Klimakrise eine Krise ist, die Anstrengungen erfordert, die bisher nicht für denkbar schienen. Und dieser Pool an Leuten wird schon wirklich groß genug sein, das ist nur meine Prophezeiung, der wird vielleicht zu groß sein, zu großer Zulauf und Erfolg ist auch nicht unbedingt gut am Anfang, wie wir es bei den Piraten sehen konnten, die natürlich erstmal so hochgehypt wurden und ja, dann den Umfang bei 12-13% standen. Da kann man sagen, ja, ist auch wirklich besser, wenn wir uns hier auf einen kleinen, engen Kreis konzentrieren und gar nicht so sehr auf diese 5%-Hürde schauen, sondern wirklich schauen, dass das, was wir einfach kommunizieren und vermitteln, auch von uns selbst so tragbar ist und wir uns nicht einfach daran orientieren, was die Leute hören wollen, sondern erstmal, wovon wir selbst überzeugt sind. Nur dann können wir auch überhaupt andere überzeugen. Oder ja, wir gehen halt gleich dazu über, wie Krohn sagt, dass wir aufs Überzeugen verzichten und einfach nur die ansprechen, die sowieso schon überzeugt sind. Also es gibt vielleicht auch so eine klimarevolutionäre Überzeugung, die in einigen schon schlummert, ohne dass sie es wissen. Und wir müssen diese Überzeugung einfach nur aktivieren. Wir müssen da gar keine Überzeugungsarbeit mehr wirklich leisten. Ja, ein kleiner Punkt noch, der auch ein bisschen radikal klingt, monetäre Staatsfinanzierung, das ist halt ein Thema, wo ich mich so ein bisschen eingearbeitet habe durch die Lektüre von Flassbeck und Makroskop, aber jetzt in letzter Zeit habe ich das auch gar nicht mehr verfolgt. Es ist nur klar, dass die Art und Weise, wie wir heute über Geld nachdenken, höchst irrational ist. Die Wirtschaftstheorien, die Neoliberalen machen da keinen wirklichen Sinn, sondern vernebeln den Blick auf die Realität da einfach. Und ja, letztlich ist der Gedanke aus meiner Sicht korrekt, dass wir praktisch unendlich Geld schöpfen können, dass es nichts gibt, was das begrenzen würde. Vor allem auch nicht die Inflation. Diese Theorie ist wissenschaftlich so widerlegt, dass mehr Geldschöpfung zwangsläufig zu mehr Inflation führt. Auch dieses Argument können wir einfach ignorieren und einfach sagen, ja Leute, das ist jetzt halt wissenschaftlich einfach so bewiesen. Diese Theorie ist Quatsch. Also obwohl wir das immer noch so in Wörterbüchern finden, die Definition der Inflation heißt es, da ist die einfach die Ausweitung der Geldmenge, aber es ist schlicht falsch. Die Ausweitung der Geldmenge, dass mehr Geld geschaffen wird, führt nicht zwangsläufig zur Inflation. Und wir sehen es ja durch die Politik der EZB, die da immer weiteres Geld druckt und an die Banken verleiht, dass das auch nicht zu einer hohen Inflation geführt hat in den letzten Jahren in der EU, sondern genau das wäre ja der Wunsch der EZB, dass endlich mal diese Inflation einsetzt, weil die auch natürlich der Treiber des Wachstums ist und unbedingt notwendig für den Kapitalismus, dass das Geld immer so ein Stück weit entwertet wird, damit man es heute auch noch ausgibt und damit es den Zins geben kann. Also das sind halt diese ökonomischen Theorien, wo ich jetzt nicht mehr so tief drinstecke und auch sage ganz klar, ja, das war der Anfang von Tischlein Deck, aber davon habe ich mich ein bisschen emanzipiert. Da gibt es ja sicher andere kluge Köpfe, die an der Stelle ansetzen können. Und mein Punkt ist einfach nur zu sagen, wem das auch schon zu radikal ist mit der monetären Staatsfinanzierung, den sollten wir auch nicht mehr zu überzeugen versuchen, sondern hier ist wirklich an der Zeit, richtige Schlüsse zu ziehen und von diesen richtigen Schlüssen ausgehend dann weiter unser Handeln abzuleiten und nicht mehr lang rumzudiskutieren, ob diese Schlüsse denn jetzt so richtig sind oder nicht. Nee, es ist einfach richtig, es ist einfach grundrichtig, dass man da als Staat unbegrenzt Geld schöpfen kann, und was heute stattfindet, ist einfach nur eine Vernebelung dieser Zusammenhänge, dass gesagt wird, die Staaten werden ja von den Märkten so abhängig, dass Griechenland und Italien ja so abhängig davon sind, was die Märkte jetzt von ihrer Bonität halten, ob sie diese Staaten noch für zahlungsfähig halten, und wenn nicht, dann steigen natürlich die Zinsen an den Finanzmärkten. Die italienische Regierung muss dann halt mehr Zinsen bezahlen und kommt dadurch ja unter Druck, weil wenn sie sich refinanzieren will, wenn sie Geld am Kapitalmarkt aufnehmen will, dann muss sie halt so einen hohen Zinssatz bezahlen, weil die Märkte dann sagen, oh, das ist uns aber unsicher hier mit Italien. Aber das ist eine reine Verschleierung, die da in der EU so betrieben wird. Es soll so aussehen, als wären die Regierungen abhängig von den Märkten, wenn es in Wahrheit genau umgedreht ist. Die Märkte sind abhängig von den Regierungen, und in jedem souveränen Land ist das auch genauso. Nur Italien ist halt kein souveränes Land mehr. Durch den Euro hat es seine Souveränität verloren. Und ja, man könnte die Märkte hier ganz einfach in die Schranken weisen, ganz einfach diese Zinssätze so auf ein Niveau halten, dass der EZB passend scheint. Aber das ist halt nicht so einfach möglich mit Deutschland, dass da die Politik der EU bestimmt. Und da sind in Deutschland einfach die ideologischen Gräben zu tief. Da will man nicht drüber rausblicken über diese neoliberalen Theorien. Und ich sage, setzen wir uns damit gar nicht mehr auseinander, sondern es ist einfach richtig so, die Märkte sind abhängig von den Staaten, vor allem in so starken Industriestaaten, wie wir es hier in Europa haben. Also in Argentinien mag das nochmal anders sein, so eine Staatspleite wie 2001, ist dann natürlich auch so, dass da wirklich der Staat zu schwach ist, um sich gegen die entfesselten Finanzmärkte zu behaupten, weil es halt auch kein Industrieland ist wie hier in Europa. Aber ja, zu glauben, ein globaler Player wie die EU, die müsse sich jetzt in ihrem Tun danach richten, was den Märkten, den Finanzmärkten gerade so beliebt. Also das ist einfach Wahnsinn zu glauben, es gäbe gar keine Möglichkeit mehr für Politik, dass dann ja wirklich die völlige Entpolitisierung und genau das ist Postdemokratie, das ist, wenn wir sagen, wir können eigentlich gar nichts mehr machen, wir müssen hier nur marktkonform handeln. Und das ist halt diese Verachtung der Demokratie, wie wir sie heute sehen, von Angela Merkel und Konsorten so betrieben. Deshalb sage ich, denken wir lieber gleich mal über die Demokratie hinaus. Und ja, genau, das war nur eine kurze Ausführung. Hier will ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ein Satz bei Grun, den fand ich dann auch noch genial. Als er schrieb, Vorrechte sind dazu da, um genommen zu werden. Was ist eigentlich mit den Privilegien? Heute ist viel die Rede davon, wir sollen mal unsere Privilegien checken, aber das ist halt leider auch nur so ein Sprachspiel. Was folgt daraus wirklich materiell? Also ich weiß nicht, ob ich meine Privilegien gecheckt habe. Natürlich bin ich ein weißer Mann in einer gewissen privilegierten Position, aber ich sag, mir ist einfach wichtiger als das zu checken, ist mir, dass ich mal konkret was unternehmen, um diese Privilegien abzuschaffen. Denn das ist vielleicht der einzige Sinn von Privilegien, dass sie abgeschafft gehören. Diesen Satz fand ich so stark und dachte, ja, es ist allein schon die Betätigung, dafür zu kämpfen, dass die jetzt abgeschafft werden. Allein das ist doch schon das, was so die Lust verschaffen kann. Völlig egal, was ich als Individuum konkret für Privilegien habe. Ob ich jetzt weiß oder schwarz bin, spielt doch gar keine Rolle dafür, dass ich mich zu dieser politischen Einstellung hingezogen fühle, dass ich sage, die Privilegien gehören mal abgeschafft. Ja. Hier habe ich jetzt noch ein Unterkapitel vorbereitet, in dem ich auf die emotionalen Grundlagen des KKP-Aktivismus eingehen will, also Glaube, Religion, Natur. Alle Fragen, hatte ich ja gesagt in einem der letzten Podcasts, ich wollte hier alle Fragen stellen. Ja, auch die KKP muss so ein Instrument sein, einer ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der Welt. Unser menschliches Überleben, oder nein, fangen wir mal anders an. Es gibt hier natürlich noch viel, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ich fange mal bei dieser einen Sache an. Dass ich nämlich, obwohl ich meine Gedanken natürlich weiterentwickelt habe seit Folge 14, aber ich sage für mich schon noch so, dass ich diese Dringlichkeit der Klimakrise immer noch ein Stück weit zurückweise und sage, ja, es ist natürlich ein Problem, das da besteht, wenn wir so unsere Lebensgrundlagen zugrunde richten. Nur sehe ich halt nicht so ein, dass das wirklich dringlichste Problem jetzt sein soll. Was empfinde ich für ein dringliches Problem? Also ich war da spazieren am Wochenende mit einem Freund, mit einem konservativen Freund, den ich habe, und habe ihm da auch diese Idee der klimakommunistischen Partei präsentiert, was er ganz gut aufgenommen hat eigentlich. Natürlich ging es dann auch um den Stalinismus und die DDR und so weiter. Aber was ich nur so interessant fand, immer wieder brachte er dann die Sprache zurück darauf, ob ich als Informatiker mich nicht jetzt mal lieber dem eigenen Nutzen, also dem Geldverdienen widmen wollte und zum Beispiel eine App programmieren könnte, die automatisch tradet. Ich sage das überhaupt nicht, um mich über ihn lustig zu machen, sondern weil es was viel Tieferes ausdrückt. Also er kam halt immer wieder darauf zurück, ja, könntest du nicht mal das und das programmieren? Wie kann man reich werden? Was kann man tun für sich selbst, um diese private Lust zu maximieren, von der ich da vorgelesen habe? Und ich sage, dass mir das oft genauso ging, dass ich erstmal dachte, ja, was ist das Leben wirklich? Was können wir da wirklich erreichen? Wenn wir es objektiv angehen, dann ist es vielleicht wirklich so der Reichtum. Dann muss ich doch einfach versuchen, reich zu werden, weil das ist halt das System, in dem wir leben. Und es ist halt so sinnlos ein bisschen, wenn man mal drüber nachdenkt und sich überlegt, okay, aber warum soll das jetzt mir so viel Sinn geben? Natürlich, weil es mir eine gewisse Freiheit geben würde. Also wenn ich so reich wäre, dass ich schon genug Geld hätte, dass ich allein von den Zinsen leben kann, dann muss ich ja auch nicht mehr arbeiten, zur Lohnarbeit. Also das ist, denke ich, so der Gedanke dahinter, dass man sagt, ich will doch mehr Freiheit, die Lohnarbeit engt mich ein, was ja auch richtig ist. Nur ist das halt zu kurz gedacht, weil durch was ersetzt man dann die Lohnarbeit? Arbeit ist ja auch schlicht und einfach notwendiges Bedürfnis beim Menschen und dann hätte man halt vielleicht so viel Geld und kann da von seinen Zinsen leben, aber dann wird das Leben vielleicht langweilig und man sieht, dass man keine wirkliche Daseinsberechtigung mehr hat, weil immerhin, ich spüre das ganz deutlich bei meiner Arbeit als Softwareentwickler, wo wir auch Software für die Autobranche hier im Raum Stuttgart entwickeln, da sehe ich ganz klar, dass Arbeit etwas ist, was einem Sinn und Bestätigung gibt und es völlig egal ist, was da jetzt inhaltlich so dahinter steht, auch wenn ich davon nicht so überzeugt bin von der Autobranche. ist trotzdem einfach schön, da an der Software zu arbeiten. Und genau, also daher war meine Überlegung zu sagen, diese Klimakrise, die ist vielleicht dringlich, aber am dringlichsten ist mir wirklich diese Sinnkrise, die da in unserer jungen Generation einsetzt, dass wir einfach nicht wissen, was sollen wir mit unserem Leben machen. Es scheint nur halt dieses eine Modell zu geben, dass wir uns so der Lohnarbeit verpflichten. Aber selbst das führt dann ja dazu, dass wir uns da so eingeengt fühlen und so determiniert von den Vorgaben bei der Arbeit, dass wir dann sagen, okay, das Höchste, was wir eigentlich erreichen könnten, wäre so reich zu werden, einfach sozusagen wie Elon Musk und eine kreative Idee zu haben. Aber es ist einfach nicht, es kann nicht die Aufgabe jedes Einzelnen sein, so kreativ zu sein. Das kann nicht unser Idealbild so sein, dass jeder Einzelne so werden soll. Und ich bin sehr dankbar für Leute wie Elon Musk, die könnten ihre Kräfte auch im Kommunismus noch sehr produktiv einsetzen. Es braucht solche Leute, die einfach so innovativ sind und herausstechen aus der Masse, aber die können nicht das Ideal liefern, an dem wir uns jetzt alle orientieren sollen. Sondern für den Rest ist wirklich besser, sich so einer kollektiven Sache zu verschreiben. Und genau das ist ja meine Vorstellung des Kommunismus, dass wir heute einfach schon diese Betätigung finden in der KKP. Und ja, diese Krise, diese Sinnkrise ist die eigentliche Krise, die erstmal durch die KKP gelöst wird. Und dann können wir auch dazu übergehen, die politischen Krisen da anzugehen. Ich wollte hier vielleicht auch noch mehr Lieder spielen, aber ja, eigentlich würde nach diesen Ausführungen jetzt auch schon ein Lied passen, mich ein bisschen weil da kann ich vielleicht noch mal kurz persönlich werden und aus dem Nähkästchen plaudern, einfach weil diese Reise nach Marokko letztes Jahr im Januar mir auch so viel gegeben hat. Gerade bevor ich halt meinen ersten Job angenommen habe, meinen ersten festen Job, davor habe ich so ein Praktikum gemacht. Davor habe ich also noch ein bisschen Zeit gehabt und gedacht, dann ist es jetzt aber auch richtig, nochmal reisen zu gehen, wenn man dann nachher immer so eingeschränkt ist und nur begrenzte Urlaubstage hat. Deshalb bin ich da also nach Marokko geflogen. Und ja, das ist ja auch dieser Punkt, wir sollten das Fliegen nicht so einschränken, weil das ist halt dieser kulturelle Schatz, der da dem Einzelnen noch so zugänglich ist. Reisen ist einfach eines der wichtigsten Dinge. Oder wie Roberto Bolaño schrieb, Reisen und Lesen sind praktisch das Gleiche und das ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Irgendwie so schrieb er das. Es ist einfach etwas, wo man in fremde Gebiete, fremde Welten eindringen kann und einfach zu begreifen, dass das Wichtigste im Leben ist. Das ist viel entscheidender, als jetzt zu sagen, wir dürfen aber nicht mehr fliegen wegen dem Klima. Okay, ja, dann müssen wir da auf der politischen Ebene was tun, aber den Einzelnen jetzt mit so einer Forderung zu konfrontieren, wäre mir zu viel. Ich wollte nur von dieser Reise nochmal erzählen, weil ich hatte ja schon erwähnt, den Aufwand-Podcast habe ich dann am Ende der Reise gehört und da habe ich die Reise nur so ausklingen lassen. Am Meer in Essaouira, was schon eine antike Hafenstadt ist, habe ich nachgelesen. Da gibt es auch so eine Festung, eine Mauer um die Stadt drum und seit vorgeschichtlicher Zeit existiert die Stadt wohl schon. Es gibt also eine Karawanstraße in Marokko, die geht von Timbuktu durch die Wüste und endet dann wohl in Essaouira, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls gibt es auch immer wieder solche alten Karawanhotels dann zu besichtigen auf dieser Karawanstraße. Das heißt, solche Häuser, die früher einfach als Hotels fungiert haben, wo die Kamele dann getränkt wurden und zu essen bekamen und die ganze Karawane halt da Unterkunft finden konnte und da ihre Vorräte dann wieder auffüllen konnte, nachdem sie da aus der Wüste kamen. Da führte mich mein Weg am Anfang der Reise einfach in die Wüste hinein und am zweiten oder dritten Tag der Reise bin ich da so im Taxi gefahren von Marrakesch aus in die Berge über das Atlasgebirge. Dort gibt es halt immer diese Grand Taxis, also Taxis, die man sich so teilt mit 5 oder 6 Leuten. Dann wird einfach an der Taxistation gewartet, so lange bis genügend Leute zusammen sind, die zu dem gleichen Ziel fahren wollen. Und dann fährt man zusammen los im Taxi. Manchmal nimmt man auch noch Anhalter mit, dann wird man so reingequetscht, sitzt da zu zweit auf dem Beifahrersitz. Aber auf so weiteren Strecken, da kommt das eigentlich nicht so vor. Da hat man dann immerhin einen Platz, mehr oder weniger bequem. Aber da war es einfach nur so wunderschön, durch dieses Atlasgebirge zu fahren, wo, glaube ich, sogar ein bisschen Schnee lag. Und ja, teilweise auf Schotterpisten. Aber ich war in diesem Moment halt so ein bisschen niedergeschlagen, weil mich diese Situation mit der ersten Arbeitsstelle dann noch so beschäftigt hat. Und es für mich einfach immer so ein großes Ding war, diese Frage, ob man in diese Welt der Lohnarbeit wirklich so eintreten sollte. Oder halt, wie ich auch schon erwähnt habe in Folge 18, glaube ich, dass ich das bewundere, wenn Leute sagen, sie wollen so aussteigen wie Felix, ein Schulkamerad, der heute in Costa Rica lebt. Da sage ich, das bewundere ich, und das ist sehr gut, dass man noch so mutig ist und sich selbst Gedanken macht, wie man sein Leben leben will. Und in dem Moment in Marokko habe ich mich einfach ein bisschen hilflos gefühlt und gedacht, warum mache ich das? Warum bin ich nicht so mutig wie Felix? Warum? Aber dann ist mir einfach was klar geworden, nämlich dass es halt, ja, dass vielleicht einfach die meisten Menschen auch gar nicht so mutig sein können. Dass es immer Einzelne gibt, die herausstechen und die einfach mutig sind und die einfach was Besonderes tun, aber warum sollte ich mich jetzt dafür verurteilen, nicht so mutig gewesen zu sein? Und es ist vielleicht sogar besser, hier drin zu bleiben im System und zu sagen, ich kann ja auch hier was Schönes schaffen und meine ganze Unlust, meine Unzufriedenheit mit dem, wie es gerade läuft, kann ich ja irgendwie ausdrücken. Zum Beispiel habe ich dann gedacht, einen Roman zu schreiben, das hatte ich mir schon länger vorgenommen, aber da ist mir halt nochmal so klar geworden, ein Roman, was kann das für eine Wirkung haben auf die Gesellschaft? Natürlich eine sehr tiefgreifende Wirkung. Und wie bei Michel Houellebecq, der hat auch da seine düsteren, pessimistischen Sichtweisen da dann niederschreibt, ist doch auch wunderschön, die Gesellschaft da wenigstens mal damit zu konfrontieren. Und dann kann es ja für Leute wie mich, die dann Houellebecq lesen, auch einfach ein großes Glücksgefühl sein zu sehen, dass es vielleicht andere gibt, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das habe ich dann nur gedacht auf der Fahrt im Gebirge, dass ja, ich mich nicht dafür so verurteilen muss, jetzt in diese Welt der Lohnarbeit einzutreten, sondern einfach sagen kann, ja, ich war halt nicht stärker, aber es ist ja nicht schlimm. Ich konnte mich dem nicht widersetzen, aber das ist ja auch nicht der Anspruch, den ich an mich haben muss, sondern ich kann ja jetzt davon ausgehen, jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit, eine finanzielle, und kann da einfach versuchen, das Positive mitzunehmen aus der Arbeit und aus dieser finanziellen Stabilität dann vielleicht dazu übergehen, mich irgendwie künstlerisch so oder politisch zu betätigen. Und das habe ich dann ja gemacht durch den Podcast. Also die Betätigung hier und heute, der Kampf hier und heute für sinnvolles Leben, der gibt auch heute schon Sinn. Nicht erst das richtige Leben dann irgendwann später, wenn wir es dann wirklich schaffen, so uns ganz frei zu machen von diesen äußeren Zwängen, die da kommen durch das System. Deshalb ist hier auch mein Aufruf an Felix, falls er irgendwie doch zuhören sollte in Costa Rica. Ich habe schon damals gesehen in Buenos Aires in der Schule, dass du einfach jemand warst, der sich nicht so klein halten lässt, der sich nicht irgendwie, der einfach seine Umwelt dazu zwingt, seine Maßstäbe anzunehmen, und der sich nicht von irgendwas überzeugen lässt, was er nicht in sich spürt. Und das ist einfach so bewundernswert, und ich sage, das war richtig, was du gemacht hast, nur vielleicht ist es trotzdem auch richtig, was ich sage, ey, es ist besser, hier zu sein im System und hier auf Veränderungen hinzuarbeiten. Und ja, komm noch zurück, werd doch Teil der Klimabewegung oder der klimakommunistischen Partei. Es ist besser, hier daran zu arbeiten, weil da können wir halt wenigstens auch für andere Leute irgendwas zum Ausdruck bringen, was dann andere wieder wahrnehmen können, so wie der Aktivismus von Fridays for Future ist natürlich erstmal gut für sie selber, da ihren Frust über die Klimapolitik zum Ausdruck zu bringen, aber es ist ja auch gut für die ganzen Leute zu Hause, die das nur im Fernsehen verfolgen, dass die sich dann vielleicht auch davon inspiriert fühlen. Genau, deshalb mein Aufruf hier, Felix, komm doch zurück, es gibt hier viel zu tun in Deutschland, da haben wir wirklich noch einen Einfluss, immerhin haben wir hier die demokratische Meinungsfreiheit, also ja, wir können, das einzig Gute, schreibt Grunde auch, einzig Gute an der Meinungsfreiheit heutzutage ist, dass wir der herrschenden Klasse auch noch die Bücher verkaufen können, in denen wir ihnen ihre künftige Abschaffung verkünden, also dass wir diese Bourgeoisie, diese kapitalbesitzende Klasse abschaffen werden. Das können wir da einfach so verkünden in Büchern wie Kommunismus für Erwachsene oder in diesem Podcast hier. Und das ist doch das Gute. Es gibt immerhin noch so eine Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Also da kann man wirklich was machen. Man kann es ja wenigstens mal versuchen. Ja, aber wie gesagt, es ist auch bewundernswert, diesen Drang zu haben, sich ganz frei zu machen, ganz auszusteigen. Ja. Liebe Grüße da auch noch an die Brüder von Felix, Moritz und Justus in Köln, falls die zuhören. Ja, liebe Grüße. Genau, darauf will ich einfach nochmal zurückkommen. Und, jetzt habe ich das nur ausgeführt mit Marokko, weil ich jetzt ein Musikstück spielen wollte. Das nennt sich Morocco und bringt so ganz gut meine Gemütslage damals auf der Reise im Gebirge zum Ausdruck, als ich so dachte, ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier nach Marokko gegangen bin, aber ich dachte halt einfach, es muss etwas geben, was mich so wieder ein bisschen aufmuntert, wieder ein bisschen Licht, einen Lichtblick gibt. Und genau das kommt hier wunderschön zum Ausdruck in diesem Lied Marokko. Das spiele ich gleich mal ab.
All right.
Ja, tell me where you been. Das wollte ich ja nur mal machen, von Marokko erzählen und meine Erfahrungen da teilen. Das Reisen ist einfach so schön, aber es ist natürlich auch ein Gefühl von Einsamkeit, sage ich ganz klar. Aber vielleicht, gut, ich war natürlich allein unterwegs, aber vielleicht ist diese Einsamkeit einfach auch ganz notwendig dazu, dass man mal zu einem inneren Nachdenken kommt. Ich weiß nicht, ich kann schon sagen, es ist ein großartiges Gefühl, so zu reisen und gleichzeitig so einsam zu sein. Ja. And might help a little, might help a lot. Ja, ich würde sagen, diese Marokko-Reise hat mir im Nachhinein schon ganz schön viel geholfen. Und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, so weite Reisen zu unternehmen. Jetzt aber, solange wir hier noch so eingeschränkt sind im Lockdown, beschäftigen wir uns lieber noch mit der KKP. Nämlich dieser eine Punkt, diesen einen Punkt muss ich noch ausführen zu Gaia, aber dann auch langsam zum Ende kommen. Es geht also nicht so sehr um das Mitleid mit Menschen, die heute unter der Klimakrise leiden. Das ist auch schlimm und sollte uns auch motivieren. Nur wichtiger ist erstmal Gaia, also noch nicht mal unser Überleben als Menschheit muss uns so sehr am Herzen liegen, sondern schlicht diese ganze Einheit und das Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, menschliche Aktivität und die natürliche Regulierung, wie die Atmosphäre sich da selbst reguliert, ist einfach so unbegreiflich, wie der Kreislauf des Lebens im Meer da funktioniert. Das verstehe ich auch gar nicht. Da brauche ich weitere Podcasts von Lynn, die ja ihren hervorragenden Eintauchen-Podcast macht. Aber es geht halt darum, diese Erde als Ganze zu begreifen, als Gaia-Subjekt. Und der Mensch, können wir dann sagen, ist halt für diese Erde heute der wichtigste Akteur. Klar, durch die Industrialisierung und so weiter hat er da einfach so viel gemacht und so viel Schaden auch zugefügt, dass klar ist, der Mensch liegt uns gerade deshalb am Herzen, weil er so wichtig für Gaia ist. Weil wir halt sehen, okay, wenn es halt nur Auswirkungen für unsere menschliche Gattung hätte, was wir so treiben, dann könnte man ja sagen, okay, Was liegt daran, ob wir jetzt Kriege führen, uns gegenseitig abschlachten? Ja, das ist vielleicht schade für den einzelnen Menschen, aber immerhin gefährden wir damit ja nicht das Überleben der gesamten Menschheit oder von noch anderen Arten und von Gaia als einheitliches Subjekt. Aber genau das tun wir ja durch unseren Beitrag zur Klimakrise. Also hier müssen wir dann wirklich mal sagen, dann müssen wir das aber jetzt wirklich zu unserer Priorität machen und das an den Anfang unserer Überlegung setzen, dass wir Gaia nicht noch mehr schaden wollen, sondern wir dürfen sie natürlich auch nicht so als ein reines, natürliches Ding behandeln, das so nur da liegt und schützenswert ist, sondern die Natur ist natürlich auch immer schon rohe, brachiale Gewalt, das ist klar. Fressen und gefressen werden, aber trotzdem, dass wir einfach sagen, unser Verhältnis zu Gaia, das ist jetzt mal das Wichtigste, dass wir da zu einer sinnvollen Politik kommen. Ja. Gut, es gibt vielleicht noch ein Musikstück, das ich eigentlich spielen wollte, aber das kann ich genauso gut auf nächstes Mal verschieben. Wollte ich hier nur vielleicht schon mal sagen, es gibt da so ein YouTube-Video mit Leonie Bremer, das nennt sich, glaube ich, Fridays for Future versus Autofans. Und ich habe es gar nicht richtig geschaut. Ich fand nur allein schon dieses Bild, das da, also dieser Thumbnail, sagt man, glaube ich, dieses Bild, das man da halt am Anfang sieht, bevor man das Video startet, wenn man einfach so danach sucht bei Google oder YouTube. Dieses Bild fand ich so beeindruckend, weil worum es in dem Video offensichtlich geht, ist, dass da solche Autonarren sind und hier vorführen, was für Luxusschlitten sie fahren und wie viel Spaß ihnen das macht. Und dann sind da halt die Klimaaktivisten, die sie jetzt vielleicht überzeugen wollen, dass das vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, hier mit diesem Autohobby. Und mir ist das einfach, dieses Bild da, dieses Standbild gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen von dem Video, weil da ist halt so dieser Typ, der sich da in seinem Auto fletzt und so grinst, also wirklich, könnt ihr euch ja selber anschauen. Und dann ist da Leonie, die so ein bisschen ernsthaft schaut, aber gleichzeitig halt auch, würde ich sagen, so ein bisschen mitleidig mit dem Typ, der da so gefangen ist in seiner Konsumlust, dass er da nur sich durch immer schnellere Autos so befriedigen kann. Und für mich drückt dieses Bild einfach aus diesen Unterschied zwischen der schnellen, konsumgetriebenen Lust und der wirklichen Lust, die es halt macht, sich einem größeren Ziel zu verschreiben und sich da aktiv zu betätigen. Das kam für mich einfach so wunderbar zum Ausdruck in dem Bild und ich dachte, ja, es ist ja so, dass Leonie im Grunde Mitleid haben kann mit dem, der da so gefangen ist und gar nicht sieht, dass er durch sein Hobby da als autonar eigentlich nur den Kapitalismus so bestätigt und sagt, ich will das aber auch ganz zu Ende denken, ganz zu Ende gehen, dass jetzt dieses Produkt, dieses Auto wirklich so toll und so wertvoll ist. Denn es ist ja auch absurd, da wird so viel Aufwand gesteckt in die Produktion von Autos, da trage ich auch dazu bei. Aber was wird dann wirklich damit gemacht? Dann fährt man nur von zu Hause zur Arbeit immer wieder vor und zurück und kann den schönen Porsche doch dann gar nicht wirklich ausfahren mit 300 km/h. Also es wird so viel Aufwand da getrieben, um ein Produkt herzustellen, das am Ende niemand wirklich braucht. Es ist ja letztlich wirklich so, wie ich in Folge 14 sagte, wir können eigentlich auch zum Trabi zurückgehen. Das würde auch ganz gut die Anforderungen erfüllen und ist halt nur ein bisschen langsamer, aber vielleicht wird da auch zu viel Energie verschwendet in diesem Sektor. Also damit meine ich jetzt nicht Strom, sondern menschliche Energie, menschliche Arbeitskraft, so auf der Herstellung von Autos, wenn es doch eigentlich wirklich dringendere Probleme gäbe. Und genau, dieser Autonarr, der gibt sich völlig dieser Lust hin, aber ist darin eigentlich nur gefangen und ist eigentlich nur traurig, ihn da so zu sehen. Und Leonie dagegen geht völlig auf in ihrem Aktivismus und ihr ist völlig klar, dass darin ja die eigentliche Lust liegt und es einfach eine viel größere Freude bereitet, wenn man so für etwas kämpft, wovon man überzeugt ist und wenn man dann wirklich rausgeht in die Welt und das äußert und sich mit anderen Menschen auseinandersetzt, auch wenn es dann frustrierend ist zu sehen, wie wenig direkte Wirkung das vielleicht hervorbringt, ist es doch auf jeden Fall so, dass wir da sehen können, ein wirklich längerfristiges Projekt, ein höheres Ziel, das ist es, was unserer menschlichen Existenz wirklich eine Bedeutung geben kann und auch eine Lust heute schon, indem wir einfach da aktiv werden. Dieses Video wollte ich also hier nicht gucken im Podcast, sondern mir war nur dieses Bild wichtig hier, dieser Gegensatz da zwischen Leonie und dem Mann da im Auto. Und da sah ich halt bei Leonie sich da sowas, so eine positive Lust, die ich bei Greta Thunberg nicht so sehe und was ich an ihr ja kritisiert habe, auch in der letzten Folge, dass sie für diese christliche Metaphysik steht, dass sie also sagt, die Lage ist so schlimm und deshalb wäre es ja auch falsch, wenn ich jetzt heute Spaß daran haben würde an dem Aktivismus, was ich hier betreibe. Also sie muss halt so ein ernstes Gesicht machen, weil sie ja auch zum Ausdruck bringen will, wie ernst das Thema ist. Ich sage, das ist ja auch gar nicht zu verurteilen, sondern es ist gut, was sie da macht. Nur finde ich es halt noch viel besser in der Form von Leonie, wo es dann wirklich so lustvoll ist. Und bei Greta gibt es halt immer wieder auch diese, ich will da nicht zu sehr einsteigen, aber diese Vorstellung, dass sie psychische Probleme hätte oder dass sie auch selber darüber ja gesprochen hat, wie sehr sie das deprimiert hat in ihrer Kindheit, so eine Ausweglosigkeit in der Klimapolitik und dass da einfach gar nichts passiert, dass sie da Angst vor der Zukunft hat Und ja, da sage ich bei Greta, das ist ja auch ein legitimer Antrieb zum Aktivismus und es ist schlicht dumm, wenn dann ihr vorgeworfen wird oder dass das so als, als Makel gesehen wird, als ob das jetzt ihren Aktivismus delegitimieren würde, dass sie damit nur die eigenen Probleme eigentlich lösen will, sondern genau das ist ja mein Ansatz für die KKP, wo ich sage, ja, schauen wir erstmal auf uns selbst. Dieser Satz von Peter Hacks ist wirklich genial. Kümmern wir uns erstmal um uns selbst und dann werden wir die Weltangelegenheiten schon in einem nicht unadäquaten Maß mitbehandelt haben. Also schauen wir erstmal, dass wir aus so einer vielleicht Depression herauskommen. Und ja, wenn die Welt dann darunter leidet, dann ist das leider nur logisch. Dann können wir sagen, vielleicht, wenn wir als KKP wirklich an die Macht kommen, die Verstaatlichung durchführen, vielleicht Unternehmen zerschlagen, vielleicht zerschlagen wir damit auch die Grundsubstanz unseres Wohlstands, ja, dann wird es doch nicht so toll. Und das war ja vorhin, was Krohn auch meinte, dass es sich sofort besser wird leben lassen, das kann überhaupt nicht unser Ziel sein. Aber trotzdem ist das ja völlig legitim, diese Wut nach außen zu wenden und zu sagen, ja, ich muss hier erstmal klarkommen und die Welt leidet jetzt halt vielleicht drunter, aber ich habe ja auch unter der Welt gelitten. Also die Welt und die Hoffnungslosigkeit dabei der Umweltpolitik war ja auch das, was Greta dann so in Depression versetzt hat. Von dem her ist nur logisch zu sagen, dann soll doch jetzt auch mal die Welt ein bisschen leiden. Da dürfen wir uns also nicht davon abhalten lassen, dass gesagt werden könnte, das gefährdet unseren Wohlstand. Nee, sondern dass wir einfach weitermachen würden wie bisher, das würde es wirklich gefährden. Nicht nur den Wohlstand heute, sondern auch grundsätzlich unser Überleben, unsere Lebensgrundlagen als Menschheit. Und es ist hier in Baden-Württemberg ja bald Wahl, Landtagswahl. Da habe ich nur gesehen, was die Grünen plakatieren. Bewahren wir unseren Reichtum. Das ist sehr ehrlich, finde ich, und zeigt einfach, dass diese Partei ja schon im Wesentlichen mit der CDU verschmolzen ist. Ich meine, natürlich könnte man da auch sagen, nee, Reichtum ist ein Privileg, wir wollen die Privilegien abschaffen. Also logisch. Wir wollen hier natürlich nicht einfach unsere schönen schwäbischen Unternehmen so zerschlagen und sagen, dann sind wir halt auch arm hier, dann sind alle gleich arm. Nee, aber wir können schon sagen, bewahren wir unseren Reichtum, ist ein schwachsinniger Slogan, weil wir wollen natürlich auch unseren Reichtum teilen. Und das könnte ja auch heißen, die Technologie zu teilen, unseren Reichtum an Ideen zu teilen und hier zu sagen, bewahren wir unseren Reichtum an natürlichen Ressourcen. Es ist ein Reichtum, der verloren geht, wenn da in der Antarktis und in der Arktis die Polkappen so abschmelzen. Ist das auch ein natürlicher Reichtum, der geschaffen wurde durch die Natur und den wir auch nicht so schnell wieder aufbauen können. Also selbst wenn wir jetzt den Daimler zerschlagen würden, könnten wir es trotzdem wieder aufbauen, so eine Firma. Aber die Polkappen da, die sind dann halt weg. Das ist nicht so einfach wieder aufzubauen, diese Form von Reichtum. Genau, das sollte man mal bewahren und Kretschmann ist sie einfach nicht ernst zu nehmen als Klimapolitiker oder überhaupt als Politiker. Ich habe da nur nachgelesen, dass es hier anscheinend dann so eine Klimaliste gibt, die antritt in Baden-Württemberg. Und Kretschmann hätte sich auch mal mit, also die ist dann auch von einer Fridays for Future Aktivistin gegründet, glaube ich, die Klimaliste und tritt jetzt vielleicht sogar an. Jedenfalls habe ich schon ein Plakat gesehen. Aber Kretschmann hat sich auch mal mit Aktivisten von Fridays for Future getroffen und dann so im Schneidersitz ein bisschen diskutiert und was er dann mitgenommen hat aus der Diskussion, sagte, er wollte jetzt einen radikaleren Sound anschlagen beim Klimawandel. Da müssen wir ihn halt beim Wort nehmen und sagen, ja, dieser Mann will offensichtlich es nur bei bloßen Worten belassen und die Taten nicht folgen lassen. Ja, Was Kretschmann dann nämlich auch noch meinte, war diese Vorwürfe da, die an seine Adresse kommen, dass er beim CO2-Emissionshandel halt auch nicht mehr durchsetzen konnte. Also worum es ging, war dieser Preis für CO2. Da gibt es einen Zertifikatehandel und die Wissenschaft sagt da wohl so, wir bräuchten einen Preis von 180 Euro. Die Politik sagte, wir brauchen 10 Euro. Und Kretschmann meinte dann, okay, er hat mit den anderen Ministerpräsidenten noch rausverhandelt, dass sie sich auf 25 Euro einigen. Was aber auch klar ist, damit dieser Preis überhaupt wirksam wäre, müsste er erstmal 50 Euro betragen. Da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber jedenfalls habe ich das gelesen. Die 25 Euro sind also weniger als nichts. Die sind noch nicht mal so wirksam. Und 50 Euro, da könnten wir dann davon reden, dass tatsächlich überhaupt mal eine Politik wäre, die da umgesetzt wird. Bei 180 Euro könnten wir davon reden, dass es eine sinnvolle Politik wäre. Und Kretschmann meinte dann jetzt also, ja, da war halt nicht mehr rauszuholen als diese 25 Euro. Und diejenigen, die das kritisieren, sollten ihm doch mal sagen, wie man jetzt hätte mehr rausverhandeln sollen. Also das ist seine Bitte hier. Er möchte hier Tipps zur politischen Verhandlungsführung. Wie hätte er die anderen Ministerpräsidenten da überzeugen können? Das ist natürlich lächerlich. Er kann sich einfach ein Beispiel nehmen an erfolgreicheren Politikern, zum Beispiel Horst Seehofer, bei dem man sagen kann, er hat mit seiner Rebellion gegen die Flüchtlingspolitik geschafft, da einfach sein Thema zu setzen, das immer weiter auf die Agenda zu setzen und da sogar so eine Art Staatskrise herbeizuführen. 2018 war das, glaube ich, im Sommer. Genau, wenn einem ein Thema so wichtig ist, wie es für Seehofer halt die Flüchtlingspolitik war, dann kann man da schon nicht nur einen radikalen Sound anschlagen, sondern tatsächlich auch sogar die Regierung bis kurz vor den Kollaps bringen. Ich weiß halt immer noch ganz genau, wann manche Sachen passiert sind, weil sie im Aufwachen-Podcast behandelt wurden, weil ich da halt auf Reisen war 2018 und 2019 und als es diese Regierungskrise gab, war ich gerade in Portugal, habe das also alles nicht so nah mitverfolgt, aber halt durch den Aufwachen-Podcast, ja, das war also im Sommer 2018 und zeigt für mich einfach so, also Kretschmann hätte hier ja ein Vorbild, wenn einem was wirklich wichtig ist, dann kann man einfach mal Radau machen. Und ja, aber das ist offensichtlich nicht sein Anspruch, deshalb ist es ja unser Anspruch als KKP. Genau. Dann. Ah ja, gut, aber jetzt habe ich dieses Video von Fridays for Future gegen die Autofans ja schon erwähnt. Und dann kann ich hier gleich noch ein Lied spielen von der gleichen Band wie gerade eben. Ja, also Moon Taxi heißt die. Und dieses Lied heißt Red Hot Lights. Es bringt für mich so das revolutionäre Feuer zum Ausdruck. Und genau das war es einfach, was ich da gesehen habe in Leonies Augen bei diesem Bild vor dem Video, dass da einfach so eine Lust ist, aktiv zu werden und revolutionär zu sein. Und dem kann man sich einfach nicht mehr entgegenstellen. Deshalb sage ich hier an alle, lasst euch davon inspirieren. Und dieses Lied bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Hier, die Wahrheit wird sich einfach bahnbrechen. Wir werden einfach dazu getrieben, hier aktivistisch zu werden und können nicht mehr widerstehen. Das ist also Red Hot Lights. Viel Spaß damit.
Everything I can, we're gonna need
Ja, das war Red Hot Lights und der Song hat mich wieder mitgerissen. Das kann unser Wahlkampfhit sein für diesen Sommer, für die KKP. I'm gonna show everyone. Aber nur noch ein Vers daraus war so schön. No man is an island oder niemand kann eine Insel sein. Das ist ja ein Gedicht von einem englischen Dichter John Donne aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich. Das habe ich nur früher schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, weil es halt auch das Gedicht ist, das Hemingways Roman Wem die Stunde schlägt, er den Titel gab. Und Hemingway hat es auch als Motto seines Buchs genommen. Deshalb lese ich dieses Gedicht hier noch vor und denke, dann reicht es aber auch für heute. Ja, dieses Gedicht, also dass kein Mensch eine Insel sein kann, lese ich erstmal auf Englisch vor. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Deutsche Übersetzung und ja, lese ich mal. Kein Mensch ist eine Insel ganz für sich allein. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Ganzen. Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger. Genauso als wenn es eine Landzunge wäre oder das Haus deines Freundes oder dein eigenes. Jedermanns Tod macht mich geringer, denn ich bin verstrickt in das Schicksal aller und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt für dich. Hier am Ende wird also ausgesagt, wenn die Totenglocken läuten, dann ist es doch sinnlos nachzufragen, für wen läuten die jetzt, sondern wir können eigentlich immer sagen, sie läuten auch für mich. Denn ich bin ja involviert im Schicksal der ganzen Menschheit. Als Mensch geht es mich auch was an, was mit der Menschheit ist. Und ich kann mich als einzelner Mensch auch nur begreifen in der Auseinandersetzung mit der Menschheit als Ganzer. Das ist dieses schöne Gedicht. Und das Wort Scholle kann man hier, glaube ich, auch anders übersetzen, einfach als Erdklumpen, clod. Aber ich fand es nur schön, weil es ja auch ein Bezug liefert zur letzten Folge, als wir Bewusst Leben Podcast gehört haben, wie traurig Leonie war, als da so eine Scholle oder ein riesiges Stück Eis in der Antarktis abbricht, so groß wie Berlin. Ja, egal, ob es ein kleiner Erdklumpen ist, eine kleine Scholle oder eine Landzunge, wie hier im Gedicht, es ist egal, sondern wir sind ja auch Teil des Ganzen und es betrifft uns alle. Ja, aber ich glaube, jetzt kann ich hier wirklich mal nach schon 2 Stunden Aufnahme hier auch mal den Schlusspunkt setzen. Ja, ich kann nur noch kurz sagen, was ich so letzte Woche, die letzte Arbeitswoche war ein bisschen hart, weil es gerade viel Stress gibt bei der Arbeit, die heiße Phase, wo unsere Software produktiv geht. Aber da habe ich dann nur auch wieder gedacht, im Grunde ist es auch ganz gut, so ein bisschen Stress, das muss nicht immer schlecht sein, sondern man kann ja auch erst unter so einem großen Druck zu wirklicher Höchstleistung auflaufen. Und ich habe dann einfach nur gedacht, ja, das ist schon ganz, ganz gut mit der Arbeit, das ist wirklich eine gute Idee. Die Arbeit, schreibt Grun, ist einfach der Stoffwechsel zwischen Mensch und Gesellschaft. Also ich schaffe mit meinen eigenen Händen etwas, was ich der Gesellschaft zurückgebe und es ist einfach Notwendigkeit für beide Seiten, dass diese Arbeit so stattfindet. Nur ist halt vielleicht ein bisschen sinnlos in meinem Fall, was mache ich da eigentlich, irgendwelche Software schreiben. Deshalb habe ich nur gedacht, ich würde gern genauso hart arbeiten, nur halt im Hauptquartier der KKP. Also da sehe ich meine Kräfte viel sinnvoller eingesetzt. Und ja, das war nur mein Gedanke, dass ich deshalb auch schnell wieder podcasten muss und hier den Grundstein legen muss für die klimakommunistische Partei, damit es vielleicht noch reicht. Dieses Jahr ist Wahljahr und der Schluss der für Parteien, um sich anzumelden für die Wahl, ist, glaube ich, Ende Juni. Also das ist auch nicht mehr so lang hin. Da muss ich mich natürlich beeilen. Erstmal muss ich mich wirklich auf mein Manifest konzentrieren. Ich denke, das kann eine ganz gute Grundlage liefern. Und wir sollten hier einen Schritt vor dem anderen gehen. Also ich muss hier wirklich noch weiter in dieser rein geistigen Arbeit bleiben. Aber ja, dann hoffe ich einfach, dass es klappt mit der KKP. Egal, was dann am Ende für ein Wahlergebnis rauskommt, ich sage einfach, ich würde es mir wünschen für mich selbst. Da sind wir wieder bei dem Satz von Hacks, kümmern wir uns um uns selbst. Für mich selbst würde ich mir einfach wünschen, eine noch sinnvollere Form der Arbeit zu finden. Und das wäre für mich ganz klar die Betätigung dann der KKP im Hauptquartier, in der Wahlkampfzentrale. Da könnte ich die Parolen schmieden oder die Strategien ausarbeiten, dass ich mich halt so als Denker in den hinteren Linien, nicht unbedingt an vorderster Front bei den Medien. Aber wer weiß, ja, das war nun mein Gedanke, dass auch für mich natürlich die KKP in erster Linie ein Instrument ist, um mein Leben zu verbessern. Und dann verbessert sich damit ja hoffentlich auch das Leben der Umwelt und das Leben der Welt als Ganzer. Ja, ich denke, das liefert dann ein ganz gutes Schlusswort für heute. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja, wenn die Arbeit mich jetzt nicht zu sehr auslastet, dann komme ich ja vielleicht schon in ein paar Tagen wieder zum Podcasten. Aber es war jedenfalls so, dass ich da auch mal am Wochenende durcharbeiten musste und da bleibt dann einfach nicht mehr viel Zeit zu podcasten übrig, aber dieses Wochenende hoffentlich dann, da habe ich doch wieder mehr Freizeit. Daher gehe ich jetzt dazu über, mich zu verabschieden und wünsche euch noch eine gute Nacht. Hier bei mir ist es auch schon wieder Nacht, wie so oft, und hoffe, dass ihr mir gewogen bleibt und mich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann bis dahin. Tschüss.